Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True Crime Podcast.
Ich bin Marieke.
Und ich bin Amanda. Und möchten wir darüber sprechen, wann wir diese Folge aufnehmen, oder lassen wir es einfach lassen wir euch im Ungewissen?
Ich glaube, wir müssen ganz kurz darüber. Ich glaube, wir müssen kurz drüber reden. Es ist jetzt Montagmorgen. Wobei das sogar noch untertrieben ist. Es ist 11.20 Uhr, also es ist wirklich schon richtig, richtig spät. Wir nehmen total auf den letzten Drücker auf, was einfach den Hintergrund hat, dass ich letzte Woche komplett krank war und nicht arbeiten konnte, als ich eigentlich hätte arbeiten müssen, sodass sich das alles so ein bisschen nach hinten verschoben hat. Und ja, das baden wir jetzt gemeinsam aus, meine Krankheit quasi.
Ja, ich muss ja nicht so viel machen, außer jetzt halt aufstehen. Aber das ist halt, ich glaube, an der Uhrzeit merkt man auch einfach, dass wir gar keine Early Birds sind, weil es stand nie im Raum, ob man irgendwie um 8 Uhr aufstehen könnte, was natürlich dann noch besser wäre für heute Folge rausbringen auch noch. Das ist irgendwie nicht so Thema bei uns.
Nee. Und dass es so früh ist und dass das vor unserer Zeit ist, merkt man auch daran, dass wir fast eine ganz wichtige Ankündigung vergessen hätten, Amanda.
Ja, wirklich. Es wäre jetzt, also wir hätten jetzt fast schon mit dem Fall angefangen. Und zwar ist was ganz Aufregendes, für uns zumindest, passiert. Wir haben seit letzter Woche TikTok. Und das ist etwas, womit wir uns schon lange beschäftigt haben, aber ich glaube, immer ein bisschen hin und her gerissen sind, weil ich konsumiere ja TikTok, aber ich produziere da jetzt irgendwie nichts oder veröffentliche da nichts. Und irgendwie, ich glaube, es hat uns ein bisschen eingeschüchtert. Deswegen wären wir aber super, super happy, wenn ihr uns bei TikTok folgen möchtet. Wir heißen da puppiesandcrime.podcast und wir haben jetzt schon 2 TikToks hochgeladen und es soll auf jeden Fall ein bisschen mehr kommen. Vielleicht auch so ein bisschen noch behind the scenes und ganz, ganz gemischter Content, natürlich auch viel True Crime. Wir arbeiten, es ist eine Work in Progress und uns würde natürlich interessieren, was ihr euch vielleicht wünscht auch für TikTok, was ihr sehen wollen würdet.
Und bevor es jetzt aber direkt mit dem Fall weitergeht, kommt kurz noch ein bisschen Werbung.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ich wurde heute übrigens richtig böse aus dem Bett geklingelt von dem Paketboten und war sehr sad und war dann sehr müde vor allem. Bin jetzt super froh, weil neben mir steht gerade, holy, ich habe so eine wunderschöne Flasche, die so gelb, weiß und pink ist. Ich glaube, das ist die Energy-Flasche. Und ich bin so unfassbar dankbar dafür. Nicht nur für die Flasche, die sehr hübsch anzusehen ist, sondern auch für den Inhalt. Ich trinke gerade den Lemon Lizard. Das ist der Energy-Drink, der nach Zitrone und Gurke schmeckt. Und I love it. Ich kann es gar nicht genug sagen. Ich bin gerade sehr happy. Ist mein kleiner Retter hier neben mir.
Ich kann mich nur anschließen, dass Holy wirklich den Morgen so sehr erleichtert. Ich versuche ja immer mehr zu trinken und ganz oft vergesse ich es einfach. Aber mit Holy ist das total einfach. Ich nehme immer morgens meine Flasche und dann suche ich mir ein Tütchen aus und gucke, welchen Geschmack möchte ich haben. Und heute ist bei mir übrigens ein Iced Tea-Tag, kein Energy-Tag mehr zur Abwechslung. Und dann fülle ich mir das in meine Flasche und ja, dann trinke ich einfach viel mehr. Meistens so 2 Flaschen am Tag, was für meine Verhältnisse einfach unglaublich gut ist. Und das Praktische ist natürlich auch einfach, dass es ohne Zucker ist und ohne irgendwelche komischen Zusatzstoffe. Ich muss aber auch ein bisschen weinen. Also ich bin ein bisschen traurig, wenn du von deinem Shaker redest, weil ich habe natürlich auch so einen Shaker bekommen und zwar den Iced Tea Shaker. Der ist so weiß und lila und so hübsch. Und weil er so hübsch ist, hatte ich ihn auch nur eine halbe Stunde in meinem Besitz. Dann hat mein Freund diesen Shaker gesehen und seitdem hat er ihn in Beschlag und nimmt ihn jeden Tag mit zur Arbeit und hat ihn immer um sich rumstehen. Und ja, seitdem benutze ich andere Flaschen. Man kann Holy ja in jede Flasche füllen. Aber weine diesem Shaker noch so ein bisschen hinterher und ja, ich glaube, ich brauche jetzt meinen eigenen Holy Iced Tea Shaker oder den Energy Shaker.
Ich glaube auch. Ich glaube, du solltest dir es gönnen, damit ihr euch nicht streiten müsst.
Dazu muss ich aber fairerweise sagen, dass ich den Shaker auch bereitwillig abgegeben habe, weil ich ja ursprünglich meinem Freund damals sein ganzes Holy weggetrunken habe. Also dachte ich, das ist ausgleichende Gerechtigkeit, dass er jetzt dafür den schönen Shaker bekommen hat.
eigentlich ein ganz, ganz guter Deal und klingt sehr fair für mich. Und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, Holy auszutesten, wenn ihr Energy, Hydration oder einfach nur einen leckeren Iced Tea trinken wollt, dann geht auf jeden Fall zu Holy und benutzt unseren Code PUPPIES5, denn damit könnt ihr 5 Euro auf eure erste Bestellung sparen. Könnt euch da so ein bisschen durchklicken und stöbern und das finden, was sich für euch gut anhört. Wir empfehlen auf jeden Fall auch das Starter-Set, denn da bekommt ihr einen Shaker und auch so eine tolle Probierpackung und könnt euch eben durchtesten. Das ist PUPPIES5. Wie gesagt, ihr spart 5 Euro damit und den Code und den Link und so weiter findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
Und das war's auch schon mit der Werbung. Und damit fange ich auch direkt schon mit unserem Fall an. Für unsere heutige Folge begeben wir uns in die USA und zwar ganz in den Süden der Westküste, also direkt an die Grenze zu Mexiko quasi. Amanda, du weißt, welche Stadt bzw. vielleicht auch welches County hier liegt, oder?
Ja, du hattest mich nämlich im Vorfeld gefragt, ob ich schon mal da war. Und zwar geht's um San Diego.
Korrekt. Hier liegt San Diego bzw. wenn man ein bisschen weiter herauszoomt, San Diego County, wo insgesamt mehr als 3 Millionen Menschen leben. Und anstatt euch jetzt irgendwie zu erzählen, was ich alles über die Stadt gelesen habe, frage ich jetzt mal dich, Amanda, wie du die Stadt so fandest.
Es ist bei mir jetzt schon ein paar Jährchen her. Trotzdem habe ich das ziemlich gut noch in Erinnerung, weil ich das verbunden habe mit so einem kleinen Roadtrip und wir angefangen haben in Los Angeles. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir war das so, ich nenne es den Los Angeles-Effekt, so an den Paris-Effekt angelehnt. Ich war nämlich unfassbar enttäuscht von L.A. Ich fand es nicht so toll, wie ich es mir vorgestellt habe. Und als wir entschieden haben, nach San Diego zu fahren, waren alle so, hä, okay, warum? So, warum nicht San Francisco? Und ich war so happy, dass ich San Diego genommen habe und dass wir das ausgewählt haben. Denn ich habe mich total verliebt. Ich fand es so unfassbar schön. Von der Größe, von generell, von dem Feeling fast eher, dass es natürlich auch super schöne Strände gibt. Und alles fühlte sich so jung an. Also es hatte so richtig so ein bisschen den Vibe von, oh, hier sind ganz viele Studierende, aber wir sind eben auch sehr viele Menschen. Und ich liebe ja Großstädte, muss ich vielleicht dazu auch sagen. Und es war für mich die perfekte Mischung aus, oh, es ist so ein bisschen beachy, ein bisschen laid back, also ein bisschen entspannter. Und ein junges Publikum, nicht alles ist entweder super teuer oder halt ranzig, sondern es war so für mich die perfekte Mitte und ich habe mich so wohl gefühlt. Und tatsächlich ist San Diego bis heute die einzige Stadt in den USA, in der ich mir vorstellen könnte zu leben, weil ich es so schön fand.
Das passt total. Also ich bin froh, dass du das gemacht hast. Das passt total zu einem, was ich gelesen habe, wo auch immer stand, dass es halt bekannt ist halt für seine kilometerlangen Strände. Und halt auch durch die Nähe zu Mexiko, irgendwie durch seine ganz eigene, entspannte Kultur. Und dass es halt insgesamt 100 verschiedene Nachbarschaften gibt und so, die dem Ganzen irgendwie so ein ganz eigenes Gefühl verleihen. Und ich muss auch sagen, als ich es mir angeguckt habe, weil du ja gesagt hast jetzt gerade, dass du dir da vorstellen könntest, da zu leben, war ich auch wirklich traurig, dass ich, als ich damals als Kind halt an der Westküste war, dass ich nicht in San Diego war. Weil es wirklich, also es wirkt total traumhaft. Also vielen Dank für diese kleine persönliche Stadtbeschreibung. Wir fahren jetzt ein bisschen aus der Stadt raus in Richtung Norden und zwar auf dem San Diego Freeway, der parallel zur Pazifikküste verläuft. Und nach einigen Kilometern kommen wir in das kleine Küstenstädtchen Encinitas, was immer noch im San Diego County liegt. Hier wurde im Jahr 2013 eine ganz besondere Attraktion gegründet, beziehungsweise Organisation, nämlich die Butterfly Farms, eine Non-Profit-Organisation, deren Ziel es ist, sich für die heimischen Schmetterlinge, allen voran für den Monarch Butterfly, also den Monarchfalter, einzusetzen. Die beiden Gründer von Butterfly Farms, Pat Flanagan und Thomas, genannt Tom Merriman, haben mit Butterfly Farms einen Ort geschaffen, an dem Menschen jeden Alters durch das fast 300 Quadratmeter große Vivarium gehen und die Schönheit und Vielfalt der Schmetterlinge bestaunen, sowie allerlei Wissenswertes über die Tiere lernen können. Zudem arbeiten Butterfly Farm zusammen mit den US Fish and Wildlife Services, um schmetterlingsfreundliche Grünflächen zu gestalten und sie helfen auch bei der Verfolgung und Dokumentation von Schmetterlingsmigration. Pat und Toms Wunsch ist es, die Besucherinnen und Besucher ihrer kleinen Farm für Schmetterlinge zu begeistern und sie gleichzeitig auch für die Probleme zu sensibilisieren, die den Tieren zusetzen und so die Population gefährden. Falls euch das auch interessiert, also was man machen kann, um Schmetterling zu helfen, bleibt auf jeden Fall bis zur Puppy Break dran, denn Amanda hat da noch ein paar Tipps und Tricks, was wir alle tun können, um den Schmetterling zu helfen. Die Butterfly Farms sind ein absolutes Herzensprojekt von Tom und Pat und anders wäre der riesige Aufwand, also die ganze Zeit und die Kraft, die die beiden Männer in die Farm investieren, wohl auch kaum möglich. Jahrelang arbeiten die beiden, wie Tom selbst sagt, jeden Tag, jede Woche, also 365 Tage im Jahr für das Projekt. Wobei es zum Glück auch Zeiten gibt, in denen es etwas ruhiger zugeht, nämlich nach dem Ende der Schmetterlingssaison, also so ab November, können die beiden scheinbar ein bisschen durchatmen. Im Jahr 2020 nutzt Tom dann diese kleine Verschnaufpause, um sich endlich einer lang ersehnten Operation zu unterziehen. Er will sich nämlich die Augen lasern lassen, wo ich sagen muss, bin ich ein bisschen neidisch, möchte ich auch irgendwann, glaube ich, nochmal ganz gerne machen. Am 1. Dezember 2020 ist es dann also soweit. Der 64-jährige Tom legt sich unters Messer. Doch anders als geplant wird er nach der Operation nicht ganz so schnell wieder auf der Farm auftauchen. Denn in den Tagen nach der Operation stürzt Tom mehrmals, wie er Pat mitteilt, und zieht sich diverse Verletzungen zu. Am 15. Dezember, gut zwei Wochen nach der Operation, stürzt Tom dann so schwer, dass er ins Scripps Hospital in Encinitas eingeliefert wird. Dort werden nicht nur seine Verletzungen untersucht und behandelt, sondern auch seine Alkoholsucht bzw. die Alkoholentzugserscheinungen. Tatsächlich scheint Tom auch unabhängig von den Stürzen und der Operation einige gesundheitliche Probleme zu haben. Neben seiner Alkoholsucht leidet er auch an Leber- und Herzproblemen und hat auch einen Herzschrittmacher. Tom wird das Scripps Hospital nicht am 15. Dezember wieder verlassen, sondern nach einigen Tagen im Krankenhaus weiter in eine Reha-Klinik verlegt werden. Und während Tom im Krankenhaus bzw. der Klinik behandelt und gepflegt wird, betritt am 23. Dezember eine 37-jährige Frau mit braunen Augen und dunkelbraunen, mittellangen Locken Toms Wohnung, die einige Minuten südlich von Encinitas in Solana Beach liegt. Die Frau, die sich da jetzt Zutritt zu Toms Wohnung verschafft, ist keine Einbrecherin. Sie ist nicht da, um ein paar Eigentumsdelikte zu begehen. Nein, sie beginnt, die Wohnung von Tom aufzuräumen und zu putzen. Die Frau, die da jetzt putzt und Ordnung macht, ist Jade Sasha Jenks. Sie ist nicht nur seit einigen Monaten Toms Nachbarin, sondern, wie Tom seinen Nachbarn stolz erzählt, seine Tochter. Jade und Tom lernen sich kennen, als Jade gerade 14 Jahre alt ist. Jades Eltern Steve und Jeanette trennen sich wenige Monate nach Jades Geburt und Jade wird fortan bei ihrem Vater Steve Jenks aufwachsen. Der Kontakt zu ihrer Mutter Jeanette scheint nur sehr sporadisch zu sein und als Jade 14 Jahre alt ist, bekommt sie dann einen Anruf von ihrer Mutter, die ihr mitteilt, nicht nur frisch verheiratet, sondern auch schwanger zu sein. Kurz darauf lernt Jade dann den neuen Mann ihrer Mutter kennen. Es ist Tom Merriman. Jade hat damit jetzt nicht nur einen neuen Stiefvater, sondern bald auch einen kleinen Halbbruder namens Cash hinzugewonnen. Nach Cashs Geburt verbringt Jade dann auch mehr Zeit mit ihrer Mutter, wohl auch, um bei ihrem Baby Brother sein zu können. Eine wirklich innige Beziehung zwischen Jade und dem neuen Mann ihrer Mutter, Tom, wird sich in den nächsten Jahren jedoch wohl nicht entwickeln. Jade, die noch bis zu ihrem 18. Lebensjahr bei ihrem Vater Steve wohnt, wird Tom, zumindest laut eigener Aussage, nicht als Vaterfigur sehen. Sie wird Tom später als eher socially awkward beschreiben und sagen, dass er kein Mensch sei, mit dem man einfach so leicht quatschen könne. Als Jade 18 Jahre alt ist, zieht sie dann zu ihrer Mutter und Tom und beginnt sich auch immer mehr um ihren kleinen Bruder Cash, der jetzt im Kindergarten ist, zu kümmern. Sie selbst wird aussagen, dass die Beziehung zu Tom zu dieser Zeit immer enger wird und Tom beginnt, Jade als seine Tochter und Jade ihn als Dad zu bezeichnen. Laut Jades Aussage sind es vor allem die Probleme und das schwierige Verhalten ihrer Mutter, die sie und Tom immer weiter zusammenschweißen. Und als ihre Mutter schließlich im Gefängnis landet, packen die beiden wohl quasi über Nacht alles zusammen und ziehen dann in eine neue Wohnung, wo sie dann zu dritt, also Tom, Jade und Cash, leben. Jade scheint in dieser Konstellation auch immer mehr in diese elterliche Rolle zu schlüpfen bzw. schlüpfen zu müssen. Das ist so ein bisschen der zeitliche Ablauf. Ich bin aber noch auf eine weitere Quelle gestoßen, die nochmal einen etwas anderen Einblick in die Zeit bzw. die Beziehung zwischen Tom Merriman und Jades Mutter Jeanette gibt. Es geht um einen Artikel vom San Diego Reader, einer Lokalzeitung, der im Januar 2021 veröffentlicht wird. Und in diesem Artikel wird unter anderem aus Gerichtsdokumenten zitiert, die im Zusammenhang mit der Scheidung von Tom Merriman und Jades Mutter Jeanette stehen. Ich habe ja gerade erzählt, dass Jade im Alter von 18 Jahren von zu Hause aus und bei ihrer Mutter und Tom einzieht, um sich auch mehr um ihren Halbbruder Cash zu kümmern. 2002, also in dem Jahr, in dem Jade 19 wird, reicht Tom Merriman dann die Scheidung ein. In dem Artikel werden Aussagen und Angaben aus den Gerichtsdokumenten von Tom zitiert, wonach Jeanette alle Sachen, also Kleidung, Hygieneartikel, aber auch zum Beispiel Bilder von Jade aus dem ersten Stock auf den Parkplatz geworfen habe. Jeanette sei zudem zunehmend gewalttätig und verbal ausfällig und beleidigend. Sie habe das Haus geplündert und sei delusional, also wahnhaft. Tom Merriman beschuldigt Jeanette zudem, Alkohol sowie möglicherweise auch Methamphetamine zu missbrauchen. Sie soll Gegenstände zertrümmert, Türen geschlagen, Sachen geworfen sowie Löcher in die Wände gemacht haben. Sie soll auch immer den ganzen Tag lang schlafen und dann die ganze Nacht lang wach bleiben. Zudem gibt Tom vor Gericht wohl an, dass Jeanette ihn einmal mit einem Taser angegriffen habe und zudem eine geladene Schrotflinte im Haus aufbewahren würde. Jades Mutter Jeanette kontert und auch sie bzw. ihre Angaben werden in dem Artikel zitiert. Jeanette gibt an, dass sie zwar an Depressionen leide, sich jedoch in therapeutischer und psychiatrischer Behandlung befinde. Sie habe Tom dabei ertappt, wie er in der Garage Meth konsumiert habe und ihn zudem dabei erwischt, wie er in einer awkward situation mit Jade gewesen sein soll. Was genau sie mit awkward situation meint, kann ich euch dabei leider nicht sagen. Jeanette gibt auch an, dass Jade Heroin konsumieren würde und dass sie ihr gesagt habe, dass sie, also Jade, zwar zu Hause wohnen könne, aber nur solange sie sober bleibt, also keine Drogen konsumiert. Und als sie dann das Drogenzubehör von Jade gefunden habe, habe sie all ihre Sachen genommen und halt aus dem Haus geschmissen.
Das klingt ja nach einer ganz schönen Schlammschlacht zwischen den Beteiligten. Und ich bin jetzt gerade auch so an dem Punkt, wo ich mich halt frage, wem glaube ich jetzt ein bisschen? Weil ich habe nicht das Gefühl, dass alle Versionen wahr sein können. Und ich glaube, dass gerade in einem Scheidungskontext oder Trennungskontext dann gerne auch entweder immer das Schlechteste ausgepackt wird oder dass da halt Lügen vielleicht für die eigenen Zwecke auch gestreut werden, um sich entweder besser darzustellen oder im Scheidung, wenn man sich halt scheiden lässt, spielt es ja manchmal auch eine Rolle, so was da genau vorgefallen ist. Klingt nicht so, als ob sie jetzt so einfach, weiß ich nicht, mit einem Handshake sich verabschiedet haben und gesagt haben, okay, das war's.
Überhaupt nicht. Und in einer anderen Quelle habe ich auch den Hinweis gefunden, dass sie wohl, also den Hinweis auch mit den Links zu den Gerichtsdokumenten, die man leider nicht einsehen kann, dass sie wohl dreimal insgesamt die Scheidung eingereicht haben. Also es scheint eine sehr, sehr langwierige Sache gewesen zu sein. Und was ich glaube, was es uns aber zeigt, ist, dass auf jeden Fall scheinbar von möglicherweise allen Beteiligten Drogen konsumiert wurde und dass auf jeden Fall ja einfach sehr viele Animositäten da sind und sehr, sehr viele Probleme. Wie du gesagt hast, ich hatte auch sofort den Begriff Schlammschlacht im Kopf. Am Ende ist die Scheidung dann aber trotzdem durch. Das heißt, Jeanette und Tom Merriman sind geschieden. Zudem wird dann aber auch noch eine Restraining Order erlassen, und zwar gegen Tom Merriman. Also eine einstweilige Verfügung zum Schutz von Jeanette gegen Tom Merriman, und zwar für einen Zeitraum von 5 Jahren. Wir wissen ja, dass Jade einige Jahre dann zusammen mit Tom und Cash lebt, also dass die drei zu dritt in einer Wohnung leben. Als Jade dann 23 Jahre alt ist, zieht sie aus und in eine eigene Wohnung. Sie will wohl Abstand und nicht mehr in dieser Rolle als quasi Mutter sein, in der sie sich nicht nur um ihren kleinen Bruder, der jetzt im Grundschulalter ist, kümmert, sondern auch um Tom, der sich, zumindest laut ihren Aussagen, auch immer mehr auf sie verlässt. Also sie sagt quasi, je mehr sie macht, desto mehr verlässt er sich auch darauf, dass sie die Sachen macht und desto weniger macht er selbst. Zur gleichen Zeit, als Jade auszieht, tobt wohl auch ein sehr, sehr heftiger Sorgerechtsstreit zwischen ihrer Mutter und Tom, bei dem es halt um Cash geht. 2007, also in einem ganz ähnlichen Zeitraum, wird Jade auch festgenommen und angeklagt. Man hatte gestohlene Ausweise von insgesamt mehr als 10 verschiedenen Menschen in ihrem Besitz gefunden, die alle im Zusammenhang mit Einbruch, Diebstählen geklaut worden waren. Zudem wird Jade über die Jahre wohl mehrere Male wegen Drogen- und Eigentumsdelikten festgenommen. Aber auch Tom hat eine, wie ich finde, in diesem Zusammenhang erwähnenswerte Vorgeschichte, die jedoch etwas weiter zurückliegt. 1994 wird Tom angeklagt, eine Frau vergewaltigt zu haben. Es geht konkret um 4 Fälle der Vergewaltigung, wegen denen er sich vor Gericht vor einer Jury verantworten muss. Tom Merriman wird in allen 4 Fällen freigesprochen und stattdessen in einem Fall von Battery verurteilt. Er verbüßt dann eine 90-tägige Freiheitsstrafe. Ein Fall von Battery liegt dann vor, wenn man Gewalt oder Zwang gegen eine Person anwendet. Zusätzlich gewinnt das Opfer in einem Zivilprozess gegen Tom und bekommt $50.000 zugesprochen. Wir sind jetzt also an dem Punkt, wo Jade, nachdem sie mehrere Jahre mit Tom und Cash zusammengelebt hat und das Ganze ein großer Tumult ist, der Kontakt mehr abnimmt. Sie baut sich ein eigenes Leben auf und trifft auf diesen Teil ihrer Familie eher zu besonderen Anlässen, wie zum Beispiel Geburtstagen und Thanksgiving. Jade baut sich in dieser Zeit eine eigene Karriere auf und tritt dabei sowohl in die Fußstapfen von ihrem Vater Steve, der eine Baufirma hat, in der sie schon früh mitarbeitet, sondern auch in die von Tom, der sowohl als Zimmermann, aber ja auch als Landschaftsgärtner gearbeitet hat. Und in ihren 30ern macht Jade sich dann auch schließlich mit Jade Shanks Interiors selbstständig. Dabei richtet sie nicht nur Häuser ein, sondern macht zum Beispiel auch die Umbauarbeiten etc. Tom wird über die Jahre aber in ihrem Handy als wichtiger Kontakt eingespeichert sein, denn sie vertraut ihm und es gibt wohl kaum ein Problem, für das Tom keine Lösung bzw. keine Antwort hat. Und das passt auch sehr gut zu der Aussage von seinem Geschäftspartner Pat von Butterfly Farms. Der berichtet nämlich, dass Tom unglaublich gut darin sei, den Menschen, die zu Butterfly Farms kommen, ganz ausführlich und geduldig zu erklären, wie sie ihre Gärten wirklich schmetterlingsfreundlich gestalten können. Und diese Hilfsbereitschaft scheint halt auch Jade sehr geschätzt und genutzt zu haben. Die Jahre vergehen also. Jade ist jetzt eine erfolgreiche Geschäftsfrau und auch Butterfly Farms von Tom und Pat läuft unglaublich gut. Tom wohnt mittlerweile in einer Wohnung in der Nardo Avenue in Solana Beach, was zwischen Encinitas und San Diego am San Diego Freeway liegt. Und ich bin die Nardo Avenue mal bei Google Street View entlang gelaufen und muss sagen, dass es eine total schöne Straße ist. Es sind ein und auch ein paar Mehrfamilienhäuser, die hier links und rechts von der Straße stehen. Viele davon im Spanish Style, also weißt du, so weich getünchte Wände, rote und terrakottafarbene Ziegel auf den Dächern, dazu sehr üppig bepflanzte Vorgärten. Jedoch nicht, wie man das so ein bisschen kennt, so in diesem sehr klinischen kalifornischen Stil, wie man es vielleicht so aus L.A. teilweise kennt, so aus so Serien, sondern es sieht halt wirklich alles sehr ursprünglich aus, so ein bisschen, ja, als hätte man sich quasi an die Gegebenheiten angepasst. Es wirkt auf jeden Fall total schön. Alles wirkt unglaublich cozy, ganz kuschelig und gleichzeitig auch sehr privat. Und zudem ist es von hier auch nur eine Viertelstunde zu Fuß, bis man zum wunderschönen Solana Beach gelangt. Im April 2020, wir erinnern uns, das ist die Anfangszeit der Pandemie, bekommt Tom dann eine neue Nachbarin. Ich habe es euch ja schon erzählt, es ist Jade. Jade zieht in die Nardo Avenue und zwar genau neben Tom, der sie dem älteren Ehepaar, das auch nebenan wohnt, stolz als seine Tochter vorstellt. Und als die beiden ihn fragen, ob er mal zum Abendessen vorbeikommen möchte, lehnt Tom das ab. Und zwar mit dem Hinweis, dass er immer mit seiner Tochter zu Abend essen würde. Jade selbst wird auch sagen, dass sie zu dieser Zeit auch da ist, um Tom zu unterstützen und sich um ihn zu kümmern. Und so ist es dann auch nicht wirklich verwunderlich, dass es Jade ist, die am 23. Dezember 2020, also eine Woche nachdem Tom wegen seines Sturzes ins Krankenhaus eingeliefert wurde, anfängt, seine Wohnung aufzuräumen und zu putzen. Tom soll schließlich nicht in eine unordentliche, dreckige Wohnung zurückkehren. Es ist eine sehr nette Geste, die am Ende jedoch alles ändern wird. Denn Jade wird an diesem Tag eine schreckliche Entdeckung machen. Eine Woche später, am Morgen des 31. Dezember 2020, holt Jade Tom dann mit dem Auto aus dem Rehabilitationszentrum ab. Am nächsten Tag, dem 1. Januar 2021, geht ein Anruf beim San Diego Sheriff's Department ein. In der Leitung ist ein Mann namens Adam Sipliak, der aussagt, dass er da so eine Situation habe. Am Abend zuvor habe eine Freundin ihn gebeten, bei ihr vorbeizukommen und habe ihm dann gesagt, dass sie vielleicht ihren Stiefvater getötet haben könnte. Er habe die ganze Nacht dann darüber gegrübelt und habe kaum geschlafen. Er habe auch Todesangst und wolle mit dem Ganzen nichts am Hut haben und habe auch nichts mit ihr zu tun. Gleichzeitig betonte man in der Leitung, dass er nicht wisse, ob sie wirklich etwas getan habe. Er habe auch das mutmaßliche Opfer nicht gesehen und das Haus seiner Freundin kurz nach dem Gespräch wieder verlassen. Der Name der Freundin? Jade Jenks. Das mutmaßliche Opfer ist also Tom Merriman.
Stell dir mal vor, du kriegst so einen Anruf. Einfach.
Ja. Es ist auch ganz interessant, dass du das ansprichst, weil eine Sache, die ich jetzt nicht mit reingenommen habe, aber die auch recht auffällig ist und vielleicht auch einiges aussagt, worüber wir später reden können, ist, dass der Officer, der diesen Anruf entgegennimmt, am Anfang dann fragt, ja, was wollen Sie denn melden eigentlich?
Oh,
also,
wow.
Dass gar nicht wirklich klar ist, um was es geht.
Ja.
Und ich glaube, dass wir das im Hinterkopf behalten sollen. Die Polizei macht sich, als sie verstanden hat, um was es geht, dann schließlich an die Arbeit und versucht herauszufinden, ob an dieser Aussage irgendetwas dran sein könnte. Das heißt, sie kontaktieren Angehörige von Tom, doch auch die können ihnen nicht weiterhelfen. Am Nachmittag fahren Detectives dann zur Wohnung von Tom in der Nardo Avenue, um einen Welfare-Check durchzuführen, also um zu überprüfen, ob bei Tom alles in Ordnung ist und ob es ihm gut geht. Der Welfare-Check verläuft negativ, keine Spur von Tom. Dafür taucht eine andere Person auf, die die Detectives direkt zum Gespräch bitten. Nämlich Jade, die gerade dabei ist, mit ihrem Auto aus der Einfahrt zu fahren, als sie angehalten wird. Jade erklärt sich bereit, mit den Detectives zu reden und fährt oder beziehungsweise folgt ihnen dann zum Sheriff's Department. In den Videos der Vernehmung sieht man Jade, die dunklen Locken zum Dutt gebunden und in dicke, dunkle Decken eingemummelt, sitzt sie auf einem Bürostuhl in einem kahlen, hell gestrichenen Raum. Auf die Frage, ob sie wisse, wo Tom sei, antwortet Jade mit einem Nein. Sie erzählt aber, dass er einen Tag zuvor aus dem Krankenhaus entlassen wurde und dass sie ihn dann dort abgeholt habe. Sie wisse jedoch nicht, wo er jetzt sei und fragt die Detectives, ob man ihr irgendetwas mitteilen könne, außerhalb der Tatsache, dass Tom wohl vermisst werde. Der Detective antwortet, dass man halt nicht wisse, wo Tom sei und dass sie nun versuchen würden, ihn zu finden. Hier endet das Gespräch dann wohl. Jade will keine weiteren Fragen beantworten und bittet um einen Anwalt. Die Ermittler kehren am Abend zurück in die Nardo Avenue. Dieses Mal haben sie Durchsuchungsbeschlüsse dabei. Und zwar einen für die Wohnung von Tom und einen anderen für das Zuhause von Jade. Die Suche zieht sich über sehr viele Stunden, doch den entscheidenden Hinweis finden sie nicht. Bis in den frühen Morgenstunden, als die Sonne so langsam am Horizont auftaucht, der Blick einer Ermittlerin auf einen Müllhaufen fällt, der bei Tom in der Einfahrt steht. Es sind diverse große Verpackungskartons, so Füllmaterial aus Styropor, Müllsäcke und auch mit Müll gefüllte Einkaufstüten, die neben einer braunen Schubkarre, auf der auch noch weiterer Verpackungsmüll liegt, stehen. Die Ermittlerin greift nach einem schwarzen Müllsack und zieht ihn zur Seite. Und jetzt ist es auch nicht mehr zu übersehen. Zwischen dem ganzen Müll liegt, eingehüllt in flauschige Decken, eine menschliche Figur auf den grauen Steinplatten der Einfahrt. Es ist, wie die Ermittlerin jetzt erkennen kann, ein Körper. Und wie sich herausstellen wird, es ist der Körper oder die Leiche von Tom Merriman. Er trägt immer noch den Schlafanzug, den er trug, als er einen Tag zuvor aus der Klinik entlassen wurde. An seinem Handgelenk ist immer noch das Patientenarmband. Kurz darauf wird Jade Jenks festgenommen. Hatte sie Tom, so wie sie es angeblich ihrem Bekannten Adam gegenüber gestanden hatte, mit einer Medikamentenüberdosis ausgenockt und ihn anschließend zu Tode stranguliert? Das ist eine Frage, auf die die Autopsie von Toms Leiche schnell eine eindeutige und positive Antwort geben wird. Das glauben zumindest die Detectives. Doch bei der Autopsie werden dann keinerlei Anzeichen für eine Strangulation festgestellt. Als Todesursache wird stattdessen eine akute Zolpidem-Vergiftung eingetragen. Zudem werden noch weitere verschreibungspflichtige Medikamente in seinem Körper bzw. seinem Blut festgestellt. Zolpidem ist ein Medikament, das in den USA vor allem auch unter dem Namen Ambien bekannt ist und über das wir hier im Rahmen des Podcasts nicht zum ersten Mal sprechen. Zolpidem gehört zu den sogenannten Z- oder Z-Drugs und hat eine schlafanstoßende Wirkung und wird daher vor allem zur kurzzeitigen Behandlung von Schlafstörungen eingesetzt. Und obwohl Zolpidem bei richtiger Einnahme als relativ sicher gilt, gibt es natürlich Umstände bei bzw. unter denen es nicht eingenommen werden sollte bzw. darf. Beziehungsweise auch Sachen, die man einfach nicht machen darf, wenn man Zolpidem nimmt. So soll Zolpidem unter anderem nicht von Menschen mit einer Leberfunktionsstörung eingenommen werden. Und auch bei der Einnahme von Zolpidem mit anderen Medikamenten ist äußerste Vorsicht geboten. Es darf zum Beispiel auf keinen Fall mit Drogen wie zum Beispiel Alkohol kombiniert werden. Das kann dann nämlich einen extrem sedierenden, dämpfenden Effekt haben, was nicht nur gerade bei älteren Patientinnen zu Stürzen, sondern im schlimmsten Fall auch zum Tode führen kann. Auch eine Überdosis Zolpidem allein kann sehr gefährlich und sogar tödlich sein. Anzeichen für eine Überdosis sind unter anderem eine verlangsamte Atmung, ein verlangsamter Herzschlag, starke Benommenheit, Bewusstlosigkeit, Koma sowie im schlimmsten Fall der Tod. Bestimmte Faktoren erhöhen hierbei das Risiko einer Überdosis. So haben zum Beispiel Menschen, die Substanzmissbrauch betreiben bzw. an einer entsprechenden Abhängigkeit leiden, genauso wie Menschen, die an einer konkreten Zolpidem-Abhängigkeit leiden, ein erhöhtes Risiko einer Überdosis. Auch Menschen ab einem Alter von 65 Jahren scheinen ein höheres Risiko zu haben. Besonders wichtig ist, dass die von einer möglichen Zolpidem-Überdosis betroffenen Personen so schnell wie möglich medizinische bzw. ärztliche Hilfe erhalten. Ja, und um da jetzt irgendwie so ein bisschen den Bogen quasi zu unserem Fall auch zu schlagen. Also zum einen wurde Tom Zolpidem verschrieben und ich habe ein Bild gesehen von dieser Verpackung und auf dem Aufkleber der Verpackung steht das Datum 27.12. sowie der Hinweis, er solle abends jeweils eine Tablette vor dem Schlafengehen nehmen. Vom Alter her kommt Tom fast in diese Risikogruppe. Da wird ja gesagt, dass Menschen ab dem Alter von 65 ein erhöhtes Risiko für eine Überdosis haben. Und Tom ist ja genau 64 Jahre alt. Also ich glaube, plus minus ein Jahr könnte man ihn schon in diese Risikogruppe wahrscheinlich auch mit reinziehen. Zudem ist Tom ja gesundheitlich stark vorgeschädigt. Er hat ja nicht nur Herz, sondern auch Leberprobleme, was, soweit ich es verstanden habe, ja eigentlich gegen die Einnahme sprechen könnte oder würde. Zudem hat Tom ja eine wohl ziemlich lange Vorgeschichte von Substanzmissbrauch sowie auch Alkoholsucht. Also eigentlich grundsätzlich eigentlich erstmal Umstände, die, glaube ich, eigentlich ganz gut in dieses Profil vielleicht einer Zolpidem auch Überdosis passen würden, zumindest so, wie ich das verstanden habe. Hast du an dieser Stelle irgendwelche Fragen?
Ich habe, also ich, viele Fragen, kann ich schon mal sagen, weil ich immer noch sehr an diesen Anruf denke, aber auch, was es dann mit der Strangulation auf sich hat, warum man davon nichts sieht und warum es eben vielleicht so klar eine andere Todesursache ist, die ja vielleicht, wenn man gerade das bedenkt, was du gerade gesagt hast, irgendwie auch darauf schließt, als ob er dieses Medikament vielleicht gar nicht unbedingt hätte einnehmen dürfen und sollen, dass es einfach Risikofaktoren gibt, die ja auch den Tod hervorrufen können. Aber was hat es dann mit der Strangulation auf sich? Und was hat Jade damit zu tun? Das sind meine Fragen gerade. Was ist passiert, ist die Frage.
Das sind natürlich auch die Fragen, denen die Ermittler und Ermittlerinnen nachgehen. Und auf eine Frage kann ich schon eine Antwort geben. Das habe ich jetzt ein paar Mal gegoogelt. Und zwar auf die Frage, ob man im Falle einer Strangulation auch auf jeden Fall Anzeichen einer Strangulation sieht. Und da haben die Quellen, die ich gefunden habe, alle ziemlich eindeutig gesagt, dass das im Falle einer Strangulation nicht sein muss. Dass es viele Fälle gibt, wo Menschen tatsächlich stranguliert werden, ohne dass es Anzeichen dafür gibt.
Ja.
Also, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. All diesen Fragen versuchen die Ermittlerinnen und Ermittler dann in den nächsten Monaten auf den Grund zu gehen. Und irgendwann wird die Staatsanwaltschaft dann tatsächlich auch Anklage gegen Jade erheben. Der Prozess gegen Jade beginnt am 7. Dezember 2022, also fast genau 2 Jahre nach Toms Tod. Der Vorwurf lautet First Degree Murder. Jade plädiert jedoch auf nicht schuldig. Und bevor wir uns jetzt angucken, was laut Version von Anklage und Verteidigung am 31. Dezember 2020, also dem Tag, an dem Jade Tom aus der Klinik abholte, passierte, müssen wir die Uhr noch um eine Woche zurückdrehen. Und zwar zurück zum 23. Dezember. Also dem Tag, als Jade die Wohnung von Tom betritt, um dort zu putzen und sauber zu machen. Ich habe ja schon angedeutet, dass Jade an diesem Tag eine schreckliche Entdeckung machen wird. Jade wird auch sagen, dass sie gerade dabei ist, in Toms Büro sauber zu machen, als sie irgendwie gegen Toms Computer, wahrscheinlich gegen die Maus, kommt und der Computerbildschirm auf einmal angeht. Und als Jades Blick dann auf den Bildschirm fällt, erschrickt sie etwas, denn sie blickt auf einmal auf die nackten Brüste einer Frau, die als Bildschirmschoner oder Hintergrund eingestellt sind. Wie Jade schnell erkennen wird, sind es nicht irgendwelche Brüste irgendeiner Frau. Jade erkennt, dass es ihre Brüste sind. Jade loggt sich daraufhin in den Computer von Tom ein und beginnt zu suchen und sie wird fündig. Auf dem PC sind hunderte Fotos von ihr, einige in Bildergalerien, andere verteilt auf diverse Ordner, die wohl auch alle sehr explizite Titel tragen. Es sind nicht nur explizite Titel, es sind auch explizite Bilder, Nacktfotos. Fotos, die Jade einst einvernehmlich mit Ex-Partnern aufgenommen oder geteilt hatte und Fotos, die bis in ihre Teenagerzeit zurückreichen. Jade ist komplett schockiert. Sie wird das Gefühl vor Gericht unter Tränen als absolut schrecklich, als absolut qualvoll beschreiben. Ihr sei schlecht geworden und sie habe danach zum Beispiel auch krasse Probleme mit ihrem eigenen Körper gehabt und konnte laut eigener Aussage auch teilweise ihre eigene Haut nicht berühren. Einer befreundeten Person erzählt sie, dass sie sich beim Anblick ihrer Dusche übergeben musste, weil sie halt immer an diese Fotos gedacht hat, die sie auch beim Duschen gezeigt haben. Und dass sie mit einem Messer neben dem Bett geschlafen habe. Und sie sagt wohl auch aus, dass sie eine Art Plane neben ihr Bett gelegt hat, weil sie Angst hatte bzw. gedacht hat, dass wenn dann Tom zufällig früher aus der Klinik entlassen wird und versucht, sich in ihr Zimmer zu schließen, dass sie dann wach wird, wenn er auf die Plane tritt. Also sie hat komplette Panik und ist komplett verstört. Dass Jade diese Entdeckung macht und dass sie davon bis ins Mark erschüttert wird, das wird vor Gericht so übrigens nicht bestritten werden. Der Staatsanwalt wird später aussagen, dass sie keinerlei Zweifel an Jades Aussagen diesbezüglich haben. Und ich erwähne das, da Jade laut eigener Aussage, da kommen wir auch noch zu, den Harddrive des Computers zerstört hatte. Trotzdem können die Ermittler wohl mindestens ein entsprechendes Foto finden, das seit 2019 auf dem PC gespeichert und als Hintergrund genutzt wurde.
Ich finde das gut, dass du das nochmal gesagt hast, weil ich weiß nicht, irgendwas in mir hat schon damit gerechnet, dass sie es gelöscht hat. Ich habe nur darauf gewartet. Ich so, Gott, bitte, hab sie nicht gelöscht. So, bitte lass uns noch irgendwie das nachvollziehen können. Deswegen bin ich gerade sehr erleichtert, dass man dem erstmal glaubt. Punkt. Ich finde das so schrecklich. Ich finde das so eine schreckliche Vorstellung. Und ihre Reaktion kann ich irgendwie auch zu 100% nachvollziehen, weil das so ein krasser Eingriff ist, glaube ich, und so ein krasser Übergriff. Und ich glaube, dass das ganz viel in deinem Bild vielleicht auch von der Beziehung zu deinem Vater oder zu der Vaterfigur in deinem Leben verändert. Und ich bin richtig schockiert. Richtig doll.
Ich glaube, es verändert alles tatsächlich. Zumal sie auch aussagt, dass es ja auch Bilder sind aus ihrer Teenie-Zeit.
Ja.
Und es ist bis heute nicht ganz geklärt, wie Tom Merriman an diese Bilder gekommen ist, die Jade halt über die Jahre halt mit Partnern zusammen aufgenommen hat oder mit Partnerinnen geteilt hat. Aber sie geht halt davon aus, dass er ja Zugriff auch auf ihren PC immer hatte und dass er sich die Bilder irgendwie so verschafft hat.
Da muss ich halt auch an das denken, was ihre Mutter gesagt hat mit dieser awkward situation, weil ich dann gefragt habe, also mich, da wurde ich sofort irgendwie dran erinnert, weil ich mich da auch gefragt habe, was könnte sie meinen? Was ist halt, wenn es weniger eine Situation war, also nicht wirklich eine, was passiert ist, eine Handlung, sondern vielleicht auch was mit Fotos oder irgendwas zu tun hatte, die eher von ihm ausging als jetzt von ihr. So, da musste ich auch sofort dran denken.
Ja. Ich glaube, dass da einfach total viele Sachen hochkommen. Und ich glaube, es ist ganz besonders schlimm, dass wenn deine väterliche Bezugsperson, wenn du rausfindest auf einmal, dass diese Person schon seit Jahren halt solche Fotos von dir hat, halt ein Mann, den du als Vater liebst, der dich als seine Tochter bezeichnet, dem du wohl absolut vertraust, der dein Go-To-Kontakt ist, wenn du irgendwelche Fragen hast und so. Das wird nicht bestritten, dass sie komplette Panik hatte, dass sie Angst hatte und dass das für sie einfach so, so schlimm war und dass sie halt auch wirklich nachhaltig verstört hat. Die Frage ist nur, was danach passiert ist, beziehungsweise wie Jade auf diesen Fund reagiert. Da unterscheiden sich die Versionen der Anklage und der Verteidigung dann extrem. Und wie bei Gericht üblich, lasse ich hier mal der Anklage den Vortritt. Also ich erzähle euch erstmal, was die Anklage angibt, was dann passiert ist. Laut der Anklage fasst Jade nach dem 23. Dezember einen Plan. Sie will Tom töten, und zwar mit Hilfe von einem Mann namens Alan Roach. Den Kontakt zu Alan Roach hatte eine befreundete Person hergestellt, der Jade halt von ihrer Angst erzählt hatte. Alan könne Probleme lösen, weshalb die Anklage, also die Staatsanwaltschaft, ihn im Prozess auch plakativ als The Fixer beschreibt, also den Problemlöser quasi. Laut ihnen sieht Jade in Alan eine Art Hitman, also einen Auftragskiller, auch wenn er das halt ganz klar nicht ist, der ihr jetzt halt helfen soll, das Tom-Problem zu lösen. Nachdem Jade Tom am 31.01. morgens aus der Klinik abholt, macht sie dann zunächst einen Abstecher zu einem Shoppingcenter, das ist auch auf Videos festgehalten. Sie lässt Tom zu dieser Zeit zusammen auch mit einem Beutel an Medikamenten im Auto und geht in eine Drogerie, dann einen Alkoholladen und einen Baumarkt. Sie kauft neben einer Flasche Whisky schwarze Gummihandschuhe, Handtücher, ein Nylonseil sowie Sprühfarbe. In den Augen der Staatsanwaltschaft ist das ein eindeutiges Mörderkit, also quasi der Baukasten eines Mordes. Um 11.30 Uhr schreibt Jade Alan Roach, der vor Gericht übrigens nicht aussagen wird, dann folgende Nachricht. I just dosed the hell out of him, was so viel bedeutet wie, ich habe ihm eine ordentliche Dosis verpasst. Um 12.39 Uhr schreibt sie Roach, ich kann ihn weder zurück zu meinem Auto noch zu seinem Haus tragen. Ich bin nicht stark genug. Kannst du vorbeikommen und zwar sofort? Um 14.59 Uhr schreibt Jade ihm, er wacht auf. Ich weiß nicht, wie lange ich mich noch kontrollieren kann. Um 16.12 Uhr schreibt Jade, by the way, er wacht auf und wird immer aggressiver. Um 16.28 Uhr schreibt Jade, er ist krass mit Medikamenten voll. Ich kann kein Kicking Body in meinem Truck haben. Ich bin so kurz davor, ihm eins rüberzuhauen. Um 16.30 Uhr schreibt Jade, er wacht auf. Ich bin so kurz davor, ihm eins rüberzuhauen. Um 16.35 Uhr schreibt Jade, er ist sehr aware, also wach, und ich bin ganz alleine. Wie ihr an diesen Nachrichten vielleicht schon merkt, Alan Roach, also der Fixer, kommt Jades Hilferufen nicht nach an diesem Tag. Er wird nicht bei ihr auftauchen. Er schickt jedoch einen Bekannten namens Brian Salomon zu Jade, der sich jedoch, ohne Jade zu helfen, schnell wieder aus dem Staub macht, nachdem Jade ihn seiner Aussage zufolge gefragt bzw. dazu aufgefordert hat, Tom zu strangulieren. Eine weitere Person, die Jade an diesem Tag um Hilfe bitten wird, ist Adam Cypriak. Ihn kennen wir schon. Mhm. Ihm schreibt Jade gegen Mittag an, also einige Zeit, nachdem sie Tom aus der Klinik abgeholt hat, und bittet ihn um Hilfe, um Tom nach Hause zu transportieren bzw. um Tom ins Haus zu transportieren. Adam hat jedoch keine Zeit und als er dann später am Abend bei Jade vorbeischaut, soll sie ihm dann den Mord an Tom gestanden und ihn gebeten haben, ihr bei der Beseitigung der Leiche zu helfen, was er laut eigener Aussage ablehnt und weshalb er am nächsten Tag dann die Polizei verständigt. Neben dem Mörderkit, also dem Nylonseil, den Handschuhen etc., Jades Textnachrichten sowie ihren beiden Geständnissen an diesem Tag, gibt es zudem eine Solpidem-Packung, auf der zwar Fingerabdrücke von Jade nicht jedoch von Tom sind, sowie eine Plastiktüte, an deren Innenseite DNA von Tom und an deren Außenseite DNA von Jade gesichert wird. Die Anklage glaubt also Folgendes. Jades Plan A ist es, Tom mit Hilfe von Alan Roach zu töten. Tom soll mit Medikamenten ausgenockt und dann halt von Alan Roach stranguliert werden. Als Alan dann jedoch nicht auftaucht und sie erkennt, dass niemand ihr helfen wird, wird sie stattdessen selbst aktiv. Sie soll zunächst versucht haben, Tom entweder mit einer Plastiktüte oder einem Kissenbezug zu ersticken. Und als das dann nicht schnell genug funktioniert, zieht sie die schwarzen Gummihandschuhe an und erwürgt Tom, der noch von den Medikamenten ausgenockt ist. Die Verteidigung sieht das alles ganz anders. Jade habe Alan Roach nämlich nicht als Hitman kontaktiert, was auch aus keinen der Nachrichten hervorgeht, sondern damit er ihr hilft, wenn Tom aus der Klinik zurückkommt. Er soll ihr beiseite stehen, wenn Tom mit dem Fund der Bilder konfrontiert wird, beziehungsweise sollte es auch Alan sein, der Tom mit dem Fund der Bilder konfrontiert und ihn dann dazu auffordert, die Bilder zu löschen. Oder zumindest sollte Alan dabei sein, wenn Jade Tom konfrontiert. Sie wollte das auf keinen Fall alleine machen. Nachdem sie Tom dann am 31. Dezember abgeholt habe, habe Tom mehrere Pillen genommen und sei in der Folge dann nicht mehr wirklich in der Lage gewesen zu laufen. Sie sei mit ihm zur Nardo Avenue gefahren, um ihn dann ins Haus zu bringen, jedoch ohne Erfolg. Tom sei zweimal hingefallen und habe sich verletzt, weswegen sie auch Hilfe gerufen hatte. Und ich habe ja schon berichtet, dass sie Alan Roach versucht hat zu kontaktieren, aber auch Adam Simply. Das sind aber nicht die einzigen beiden Menschen. Sie ruft auch noch eine Freundin an, die dann mit ihrem Partner vorbeikommt. Und die beiden helfen Jade dann, Tom vom Boden der Einfahrt quasi hochzuheben und zurück in Jades Auto zu verfrachten. Dort haben sie die Rückbänke umgeklappt, sodass Tom auf Decken und Kissen gebettet dort liegen bleiben kann. Und dann fährt Jade zurück ins Krankenhaus, weil sie möchte, dass Tom wieder eingewiesen wird. Also sie möchte, dass Tom zurück ins Krankenhaus geht. Das klappt jedoch nicht, weswegen sie dann wieder nach Hause fährt. Da sie Tom aber, wie wir schon gesehen haben, nicht alleine aus dem Auto bewegen kann und ihr auch niemand mehr helfen kann, entscheidet sie sich, dass Tom einfach im Auto bleiben soll. Er hat da ja Kissen und Decken, um seinen Rausch auszuschlafen. Das sei für sie eigentlich gar nichts Ungewöhnliches gewesen. Tom hatte ja eine Vorgeschichte mit auch Alkoholmissbrauch und Substanzmissbrauch und sie habe das schon gekannt aus der Vergangenheit, dass Tom dann einfach auch mal im Auto seinen Rausch ausgeschlafen habe. Während Tom dann am Abend und in der Nacht im Auto bleibt, sei sie in seine Wohnung gegangen und habe dann den Harddrive des Computers zerstört und den PC zudem mit Whisky übergossen. Am nächsten Tag hat sie dann tatsächlich Angst, dass Tom nicht mehr am Leben ist. Und sie fährt tatsächlich ins Krankenhaus und versucht noch, einen Rollstuhl zu organisieren. Und als sie dann zu Hause ist und Tom anfasst, merkt sie, dass sein Bein ganz kalt ist und dass Tom tot ist. Sie versucht, Tom dann in diesen Rollstuhl, den sie gerade aus dem Krankenhaus geholt hat, zu verfrachten. Doch das funktioniert nicht. Er fällt aus dem Rollstuhl und bleibt auf der Einfahrt liegen, wo sie ihn dann auch tatsächlich einfach liegen lässt und einfach dann mit den Decken und mit dem Müll quasi versteckt. Sie gibt an, dass sie weiß, dass ihr Verhalten falsch war, also dass sie keine Hilfe gerufen hat, dass sie Tom einfach über Nacht im Auto hat liegen lassen. Sie gibt zu, dass auch einige der Formulierungen in den SMS sehr unglücklich gewählt waren und es sei einfach eine sehr herausfordernde Situation für sie gewesen. Und sie wird auch sagen, dass sie Angst hatte, dass sie nicht für den Tod von Tom verantwortlich gemacht werden wollte, weil sie ja diejenige war, die ihn aus dem Krankenhaus abgeholt hatte und dass sie ja gerade erst seinen Computer zerstört hatte und sie wollte nicht diejenige sein, die am Ende beschuldigt wird, Tom getötet zu haben. Sie habe weder Adam Simpliak gegenüber gesagt, Tom ermordet zu haben, noch habe sie Brian Salomon dazu aufgefordert, Tom zu strangulieren. Tom sei ein gesundheitlich stark vorgeschädigter Mensch gewesen, der an einer Zolpidem-Überdosis verstarb. Es sei ein Unfall, kein Mord. Ja, das ist jetzt grob zusammengefasst so ein bisschen das, was die Anklage und die Verteidigung sagen. Und an dieser Stelle machen wir eine kurze Werbepause. Und das war es auch schon mit der Werbepause. Schön, dass ihr noch dabei seid.
Ich finde es wirklich ein bisschen schwierig. Ich finde, dass ich Schwierigkeiten habe, mich ganz auf eine der beiden Versionen einzulassen. Und ich denke jetzt mal eher aus so einer emotionale, nicht involvierte Person-Perspektive. Nicht jetzt, wie ich es vielleicht als Jurymitglied irgendwie sehen würde. Weil für mich gibt es schon irgendwie ein bisschen Diskrepanzen, wenn ich an ihre Verteidigung denke, weil ich mir schon vorstelle, dass ein paar der Dinge, und da denke ich jetzt zum Beispiel an den Anruf und an die Aussage von Adam, von der sie ja sagt, das hat sie ihm so nicht gesagt, das kann ja auch genauso gewesen sein. Ich mich aber frage, warum würde er lügen? So, was hätte er davon, sich das auszudenken und gerade Strangulation jetzt irgendwie hier auch mit reinzuwerfen, hätte ja nicht sein müssen. Das ist immer so das, was ich dann ein bisschen schwierig finde. Und zusätzlich dazu ist natürlich auch so ein kleiner Teil in mir, der es so schwierig findet nachzuvollziehen, dass man bei dem Ableben einer Person sofort denkt, oh mein Gott, man wird mich verdächtig halten. Oh mein Gott, ich muss mich jetzt schützen. Und oh mein Gott, ich muss die Leiche jetzt wegschaffen. Und ich muss es aussehen lassen wie ein Unfall. Weil ich immer das Gefühl habe, denkt man so. Gleichzeitig wissen wir aus der Vergangenheit, und generell aus dem Leben, dass Menschen halt auf Situationen so unterschiedlich reagieren. Und ich glaube, solange man sowas noch nicht erlebt hat, weiß man vielleicht auch nicht, was für Gedanken man hat. Aber weißt du, das ist so immer noch was, wo ich denke, ach, das fühlt sich eher an wie in einer Serie, so dass man, um eine Handlung irgendwie fortzuführen, als dass ein Mensch durch so einen Struggle geht, anstatt Hilfe zu holen. Und einfach, weißt du, weil es ja auch eher so eine Übersprungshandlung ist, erstmal zu sagen, oh Gott, ich rufe jetzt die Polizei oder so. Gleichzeitig, wenn sie ja in der Vergangenheit vielleicht auch schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht hat, who knows, machst du das dann vielleicht auch nicht? Also es sind so sehr durchmischte Gedanken und deswegen fällt es mir so schwer, mich voll und ganz zu entscheiden. Und in einem Prozess würde das ja dann eher heißen, dass ich sie freisprechen müsste, weil ich Zweifel habe.
Die Jury steht dann natürlich auch vor einer ziemlich schwierigen Aufgabe und sie treffen am Ende eine Entscheidung, müssen sie natürlich, und sprechen Jade des Mordes, des First-Degree-Murder an Tom Merriman für schuldig. Und sie wird zu 25 to life, also einer mindestens 25 Jahre langen Freiheitsstrafe, verurteilt, wobei ein Appeal jetzt auch noch aussteht. Und ich kann deine Gedanken total gut nachvollziehen. Und ich muss auch sagen, dass es bei diesem Fall so ein bisschen schwer war. Ich habe zum Beispiel viel mir bei Court TV angeguckt. Das ist ja so eine Online-Seite, wo man sich Sachen aus dem Gericht angucken kann. Das war aber auch nicht ganz so ausführlich. Das heißt, da haben eigentlich, finde ich, wichtige Teile von Aussagen immer gefehlt. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass auch so zum Beispiel die Dokumentationen und so, die dazu angefertigt wurden, alle irgendwie immer wichtige Punkte irgendwie ausgelassen haben und dass das alles sehr unvollständig war. Das heißt, man musste sich wirklich das alles so ein bisschen aus sehr vielen kleinen Puzzlestücken zusammenbauen. Also für mich war tatsächlich so ein bisschen der springende Punkt bei der Bewertung des Falls eine Aussage, die ich, glaube ich, bei Court TV von einem Experten gehört hatte. Oder möglicherweise auch von der Staatsanwaltschaft, ich bin es mir nicht ganz sicher. Und es war so ein bisschen die Aussage, warum sollten denn zwei Männer unabhängig voneinander das Wort Strangulation benutzen? Warum sollten zwei Männer unabhängig voneinander das Gleiche aussagen? Dass das ja keinen Sinn ergeben würde, es sei denn, es ist halt wirklich was dran. Und dann dachte ich schon so, aber ist das so wirklich das, was Simpliak auch wirklich gesagt hat? Weil vielleicht erinnert ihr euch daran, seine erste Aussage bei der Polizei war, also bei diesem Anruf war ja gar nicht so klar. Es war so, ja, es hört sich irgendwie so an, es könnte sein. Dann habe ich auch noch eine Aussage gefunden aus einem Pre-Trial, also einer Voranhörung, wo er auch gar nicht selbst ausgesagt hat, sondern nur eine Ermittlerin ausgesagt hat, was er gesagt hat. Und da hat er von Choking und Smothering geredet. Und dann dachte ich so, vielleicht ist es gar nicht so eindeutig. Dann dachte ich, aber das lässt ja immer noch Brian Salomon zurück, der gesagt hat, dass Jade ihm, als er da aufgetaucht ist, gesagt hat, er soll Tom jetzt strangulieren. Sie würde sich dann um alles Weitere kümmern. Dann dachte ich so, ja, aber das kann ja kein Zufall sein. Und dann habe ich dann wollte ich aber überprüfen, wann er das gesagt hat. Weil ich dachte so, es könnte ja schon durchaus relevant sein, wann er das gesagt hat. Und dann bin ich tatsächlich auf einen Artikel gestoßen, wo stand, dass diese Aussage von Solomon, dass sie ihn aufgefordert hat, Tom Merriman zu strangulieren, erst im September 2022 getätigt wurde. Also damit 3 Monate vor Prozessbeginn, mehr als anderthalb Jahre nach der Tat. Er sagt, dass er sich davor nicht getraut habe, dieses Detail mit den ermittelnden Personen zu teilen und ist erst in diesem Moment dann bereit gewesen, ihnen das mitzuteilen. Und dann wollte ich halt überprüfen, weil es ja trotzdem noch interessant ist, dass die beide trotzdem dann irgendwie das Wort scheinbar Strangulation irgendwie doch benutzt haben, ob das zu diesem Zeitpunkt schon Public Knowledge war, also ob so ein bisschen der Modus operandi, der von der Staatsanwaltschaft ja vorgeworfen wurde, schon quasi in den Medien war, in der Presse, ob das etwas war, was man auch als Privatperson wissen konnte. Und das war es. Also es wurde schon vorher darüber berichtet. Das heißt, diese Aussage, da gibt es zwei Männer, die unabhängig voneinander was Ähnliches beschreiben, stimmt so nicht. Eine Person hat sich erst 1 Jahr und 9 Monate später, nachdem er mehrmals mit der Polizei geredet hatte, zu dieser Aussage hinreißen lassen, dass sie ihn aufgefordert hat, Tom Merriman zu töten. Und dann finde ich das schon wieder kein so besonders starkes Argument, muss ich sagen. Und fand es interessant, dass es dann als solches präsentiert war, weil ich dann eher denke, da muss man schon ein bisschen über hinterfragen, warum diese Person dann erst so spät mit dieser sehr spezifischen Aussage rausrückt. Mhm. Und in einem Artikel habe ich dann auch gelesen, dass er zu diesem Zeitpunkt andere Verfahren gegen sich laufen hatte und ob das da vielleicht möglicherweise mit im Zusammenhang stehen könnte, wobei betont wurde, dass ihm wohl kein Deal oder irgendwas angeboten wurde für diese Aussage. Ich finde es aber trotzdem interessant und ich glaube, das sollte man im Hinterkopf haben. Und auch zu Alan Roach, weil die Verteidigung sagt ja, die Anklage sagt ja immer, dass er halt The Fixer war. Sie nennen ihn The Fixer, so nennt er sich selber nicht. Er sagt nur, ich kann Probleme lösen. Und es gibt auch keine Nachrichten oder so, wo die beiden über Mord reden. Es gibt keine Nachrichten, wo die beiden irgendwie darüber reden wollen, dass er jetzt ihr mit Gewalt hilft oder mit Zwang oder irgendwas. Sondern sie scheint wohl wirklich davon auszugehen, dass sie einfach jemanden haben möchte, der sie beschützt. Mhm. Und auch die Nachrichten, die zitiert werden, so dieses, hey, kommst du vorbei, er wacht auf, er ist aggressiv und so. Ich glaube, dass man das in diesem Kontext, dass wenn ihr Plan war, hey, er steht mir bei, wenn ich ihn konfrontiere oder er wird vielleicht auch die Person sein, die Tom konfrontiert, finde ich das gar nicht so unglaubwürdig tatsächlich, muss ich gestehen. So zu sagen, so hey, ich warte, kommst du vorbei. Zumal vor dem Hintergrund, dass sie mehrere Leute mehreren Leuten ja ähnliche Sachen schreibt und sie bittet, vorbeizukommen und ihr zu helfen und ja auch ihre Freundin mit deren Partner vorbeikommt und ihr hilft, Tom wieder vom Boden ins Auto zu verfrachten, damit sie ihn dann ins Krankenhaus bringen kann. Insofern finde ich es nicht so aussagekräftig. Bei Court TV wurde sehr viel auf eine Aussage von ihr bzw. eine SMS von ihr abgestellt, die als besonders verdächtig gesehen wurde, beziehungsweise wo gesagt wurde, dass sie das überhaupt nicht, dass sie keinerlei keine wirkliche Erklärung für diese Aussage bieten kann. Bei der Aussage geht es um eine SMS, die sie geschrieben hat, wo sie meinte, die Situation sei so ein bisschen wie Weekend at Bernie's. Bei Weekend at Bernie's, was übrigens ein Film ist, geht es darum, dass eine tote Person quasi so von irgendwie Leuten mit herumgeschleppt wird, beziehungsweise Leute mit einer toten Person wohl unterwegs sind. Und vor Gericht wird sie dann gefragt, hey, was meinen Sie denn mit Weekend at Bernie's? Und dann sagt sie so, ja, das ist halt sowas, was ich so sage, halt, was man halt so sagt, wenn man halt so eine bewusstlose oder vielleicht auch betrunkene Person so rumträgt. Ich habe dann mal nachgeguckt bei einem meiner Lieblingsorte, und zwar Urban Dictionary. Und dort gibt es tatsächlich auch einen Eintrag zu diesem Spruch Weekend at Bernie's. Und zwar aus dem Jahr 2012, also von vor 12 Jahren, wo genau diese Erklärung, die sie gegeben hat, als Beschreibung für Weekend at Bernie's benutzt wird. Nämlich, wenn man betrunkene oder quasi bewusstlose Menschen mitnimmt. Also zum Beispiel, wenn man, was weiß ich, eine Pub-Tour macht oder so und einer der Leute ist einfach so betrunken, dass die Person eigentlich nicht mehr wirklich zurechnungsfähig ist und man schleppt diese Person mit, dann ist es ein bisschen Weekend at Bernie's. Hm. Insofern scheint sie zumindest nicht die einzige Person zu sein, die das in diesem Kontext einer bewusstlosen Person nimmt. Ich möchte diese ganzen Sachen gar nicht sagen, weil ich damit sagen möchte, das ist alles falsch, was die Anklage sagt. Nur ich finde, dass dieser Fall oft in einer absoluten Eindeutigkeit präsentiert wird, wo wenig Raum für Zweifel gelassen wird. Und das sind einfach so Gedanken, die ich mich gefragt habe. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was du zu den einzelnen Punkten sagst. Weil ich irgendwie, ja, wie gesagt, von dem Gefühl, Jade ist auf jeden Fall schuldig, immer mehr dachte so, ganz so eindeutig.
Ich glaube halt, dass der Fall eindeutig wirkt, weil man das als jetzt wir als einfach Konsumentinnen von True Crime es ja so ganz umfänglich betrachten, weil als du die Nachrichten vorgelesen hast, für mich hat es sich extrem verdächtig angehört tatsächlich. Also für mich klang es total wie ein Auftragsmord und Absprache und wann kommst du. Was aber natürlich damit zusammenhängt, dass ich ja schon weiß, dass er tot ist. Das heißt, ich sehe das in einem ganz spezifischen Kontext, diese Nachrichten. Das heißt, ein Teil von mir ist eigentlich ja schon darauf vorbereitet und interpretiert diese Nachrichten dann, wenn ich betrachtend aller Umstände, weißt du? Und ich glaube dann, als du die andere Art der Interpretation erwähnt hast, also die Verteidigung von, das, was die Verteidigung angeführt hat, dass es eher sowas war, ey, ich will, dass hier jemand kommt und mir eher unter die Arme greift, weil ich habe Angst vor diesen Menschen und ich finde ihn gerade mega unberechenbar, ist halt etwas, dass man so interpretieren kann. Und würde er leben, zum Beispiel noch, und es wäre einfach wäre nie in einen Prozess gekommen, sondern irgendjemand wäre über diese Nachrichten einfach so gestolpert, hätte man das wahrscheinlich auch anders gesehen. Ich glaube, dass hier der Knackpunkt ist, dass er tot ist. Und was bei mir auch ein bisschen mitschwingt, und da muss man sich, glaube ich, darauf einlassen, dass solche Gefühle wie Angst und sich unsicher fühlen, dass die nicht unbedingt immer rational sind, weil sie hat ja ihr ganzes Leben mit ihm ja auch irgendwie verbracht und nie irgendwas gemerkt und eigentlich eine gute Beziehung gehabt zu ihm, zumindest jetzt zum Ende hin im Erwachsenenleben. Dass man dann natürlich vielleicht auch denkt, hä, warum hat sie so viel Angst vor ihm? So, sie kennt ihn doch eigentlich, sie weiß doch, dass da nichts passiert. Warum würdest du dir ihn ranholen? Ich glaube, dass das auch eine Rolle spielen kann, warum man vielleicht geneigt ist, zu glauben, dass sie dann eher so kaltblütig agiert und einen Mord plant, weil es vielleicht schwer vorstellbar ist, dass sich das Bild komplett eben verändert mit so einem Fund. Und dass manche das vielleicht auch alles gar nicht vielleicht so schlimm finden. Also keine Ahnung, würde mich persönlich überraschen, wenn das jemand nicht schlimm findet, dass solche Nacktfotos auf dem Computer des Vaters, Stiefvaters sind. Ich frage mich, ob das so ein bisschen eine Rolle spielt, weil für mich war es ja schon danach irgendwie alles ein bisschen unklar und ich finde es wirklich schwierig, mir eine Meinung zu bilden, auch jetzt, auch mit den anderen Punkten, weil ich einfach so doll das Gefühl habe von, man muss sich halt irgendwie entscheiden für etwas, was aber nicht irgendwie ein Beweis ist und auch ehrlich gesagt nicht mal sich wie ein Indiz anfühlt, sondern wie so ein bisschen so, der eine sagt das, der andere sagt das und du kannst es interpretieren und je nachdem, wie du es interpretierst, kommst du vielleicht zu einem anderen Schluss und darauf kann ich irgendwie schwer meine Meinung bilden, weil ich natürlich vielleicht auch persönlich ganz anders irgendwie emotional involviert bin in die Geschichte und vielleicht auch mehr mit ihr mitfühle oder was auch immer und ich finde es halt deswegen schwer. Ich finde den Fall gar nicht klar, aber ich kann mir vorstellen, dass es Punkte gibt, die diesen Fall für manche klar machen.
Glaube ich auch absolut, zumal es ja für die meisten Leute sehr eindeutig ist. Also wenn du dir die Kommentare uns anguckst, ist es eigentlich immer absolut klar, dass sie ihn wirklich auch, dass es First Degree Murder ist. Also dass sie diesen Plan gefasst hat, ihn zu ermorden. Und ich muss sagen, jetzt wo ich mich damit intensiver befasst habe, würde ich insofern zu einem anderen Schluss kommen, dass ich glaube, dass es eine andere rechtliche Bewertung erfordert hätte. Ich will nicht ausschließen, dass sie möglicherweise diesen Plan gefasst haben könnte. Ich meine, ich kann es nicht sagen, ich war nicht dabei. Ich persönlich halte es, ich finde nicht, dass es so eindeutig ist, wie die Staatsanwaltschaft sagt, die immer sagen, hey, wir haben doch die Beweise. Sie hat es doch gestanden und sie schreibt dir doch offensichtlich hier diesen Mordplan, den sie mit per SMS mit Alan Roach teilt. Ich finde das alles nicht so eindeutig tatsächlich. Ich finde, dass man das auch in beide Richtungen interpretieren kann. Vor diesem Hintergrund sehe ich aber was ganz anderes. Und es hat ein bisschen was zu tun mit einem Punkt, den du angesprochen hast. Nämlich diesem Gefühl, warum denkt sie denn oder hat sie denn Angst auf einmal, oh mein Gott, man beschuldigt mich für den Tod von Alan. Weil es sehr viel Sinn machen würde, ihr die Schuld zu geben. Denn wenn wir uns die Situation mal überlegen, und das läuft sogar ein bisschen parallel eigentlich zu so einem deutschen Recht, dann muss man sagen, dass sie mit dem Wissen, dass er möglicherweise diverse Medikamente eingenommen hat und dass es ihm gesundheitlich nicht gut geht, ihn dann unbeaufsichtigt eine Nacht im Auto schlafen lässt. Und ich frage mich halt, ob Jay Jenks nicht geplant hat, Tom zu töten, aber ob man juristisch nicht doch sagen könnte, dass sie ihn alleine gelassen hat in einer Situation oder nicht gehandelt hat in einer Situation, wo sie hätte wissen müssen, dass das Risiko auch eines Todes oder zumindest einer schweren Gesundheitsschädigung besteht möglicherweise. Und dass es dann ein anderes Delikt, wie zum Beispiel eine fahrlässige Tötung, Manslaughter, sein könnte. Was tatsächlich vor Gericht auch angebracht wird, als wurde tatsächlich als Option. Ich glaube, dass man, wenn man sie verantwortlich machen möchte, dass man sie zur Verantwortung ziehen kann, würde dann aber nicht von First-Degree-Murder ausgehen. Weißt du, was ich meine? Auch gerade wegen in dubio pro reo, weil halt vieles, was von der Anklage als so eindeutiges, als eindeutiger Beweis genannt wird, halt für mich nicht eindeutig ist.
Ich frage mich halt, ob das dann auch ein bisschen eine Rolle spielt, dass für mich fühlt es sich halt auch am Ende, ohne jetzt die einzelnen Aspekte zu betrachten, ist das Gefühl da, ja, sie hat schon irgendwas mit seinem Tod zu tun. So irgendwie habe ich schon das Gefühl, so, ich kann es nicht mal genau benennen und ich könnte jetzt nicht mal sagen, was es genau ist im rechtlichen Sinne, aber irgendwie bleibt am Ende vielleicht das Gefühl von, hätte sie Dinge anders machen können, so hätte sie das verhindern können. Und ich frage mich, wenn dieses Gefühl schon mal besteht bei einer Jury, wenn du am Ende rausgehst mit, irgendwas hat sie gemacht. Und ich finde es auch immer schwierig tatsächlich in so Prozessen, wenn so niedrigschwelligere Delikte auch in den Raum geworfen werden, aber kaum richtig Platz finden im Prozess, finde ich es immer schwierig, mir vorzustellen, dass eine Jury das ernsthaft auch berücksichtigt. Ich glaube, es gibt viele, die das dann auch machen und es wird ja auch erklärt und alles. Aber wenn erstmal so ein Bild und beide Seiten arbeiten ja oft mit Bildern, so wie ist es abgelaufen, so kann es gewesen sein, die Nachrichten wurden geschrieben. Denn, und du fängst halt an mit einem geplanten Mord im Sinne eines First-Degree-Murders. Ich glaube, dass es dann manchmal auch schwierig ist, sich überhaupt zu öffnen für was anderes.
Ich glaube, dass, also von dem, was ich gesehen habe, muss ich sagen, dass ich den Verteidiger von Jade Jenks absolut unüberzeugend fand. Und das spielt so ein bisschen in eine Sache rein, die ich dir ganz am Anfang, als ich das letzte Woche irgendwann mir da Sachen angeguckt habe, dass die Staatsanwaltschaft unglaublich gut ist in diesem Fall. Also ich habe es dir erzählt, dass ich ein Interview gesehen habe mit der Staatsanwältin und dem Staatsanwalt und die beiden sind zusammen so gut und so überzeugend, dass ich wirklich gegoogelt habe, den Staatsanwalt, weil ich rausfinden wollte, weil ich dachte, hä, ist das ein Schauspieler? Wo haben sie diese beiden Menschen gecastet? Weil ich das so beeindruckend fand. Wenn diese beiden, um es mal zusammenzufassen, also wenn diese beiden Menschen jetzt quasi, stellen wir uns mal vor, Rieke geht die Straße lang und ein schwarzer oder weißer Van hält neben mir und die Tür geht auf und Staatsanwalt und Staatsanwältin gucken mich an und sagen, Marieke, komm mit, wir fahren zur Puppy Farm, da sind ganz viele kleine Hundebabys. Und würde ich so denken, ja, okay, das macht Sinn. Weil die beiden halt so sympathisch und so vertrauensvoll wirken und einfach super kompetent und smart und eloquent. Und auf der anderen Seite haben wir den Verteidiger von Jade Jenks, der, wie ich finde, sehr... Also sein Closing Statement fand ich extrem unpointiert. Ich fand es extrem bla, so dass man irgendwie gar kein richtiges... Also ich fand es einfach extrem schwach, muss ich sagen. Und er hat halt, und das ist der Punkt, den du angesprochen hast, dem, dass so niederen oder geringeren Delikten auch Raum gegeben werden muss. Und das hat er gerade nicht gemacht. Er hat das so ein bisschen gesagt, aber hat das nebenbei dann auch noch so abgelesen. Was natürlich der Jury dann das Gefühl gibt, hey, er weiß nicht mal, um welches Delikt es geht. Das wirkte so schwach. Ich war total davon abgelenkt, dass er die Tatbestandsmerkmale quasi von diesem Delikt, was er jetzt vorschlägt, erstmal überhaupt ablesen muss und dabei so total irritiert geguckt hat. Das heißt, ich habe gar nicht wirklich drauf gehört, was jetzt so die Tatbestandsmerkmale sind, sondern war einfach irritiert, weil ich dachte, naja, wenn er das selbst so unüberzeugend findet, dann muss ich mich damit eigentlich nicht auseinandersetzen, wenn selbst er nicht davon überzeugt ist.
Ja, und ich glaube, man darf nicht vergessen, dass das eine riesige Rolle in Prozessen spielt. Es ist halt so viel auch, wie überzeugend ist jemand, wie charismatisch ist jemand, wie gut ist nicht mal der Inhalt, aber die Art und Weise, wie die Seite vorgestellt wird. Und das ist für mich einer der größten Kritikpunkte auch am Jury-System, weil du wirst das niemals verhindern können. Weil die Jury besteht aus ganz normalen Menschen wie uns allen. Und wir sind ganz, ganz oft empfänglich für solche Sachen, für Dinge. Das können wir ja auch nicht unbedingt dann steuern oder unterdrücken. Und ich glaube, das wird immer ein Problem bleiben, weil eigentlich darf es ja nicht daran liegen, wie charismatisch deine Verteidigung ist, wenn die Punkte, die er vielleicht benennt, erstmal gut sind. So, also ich finde, das Jury-System hat mehrere Kritikpunkte, aber das ist immer so etwas, was mir immer wieder auffällt, wenn man über Prozesse halt gerade in den USA spricht, weil am Ende es oft darum geht mit, oh mein Gott, die sind so sympathisch und na klar glaube ich denen eher. So, oh, die haben mich jetzt persönlich irgendwie angesprochen, bin voll auf deren Seite.
Und ich glaube, das ist das, was du ansprichst, ist halt einfach so wichtig, weil wir auch zum Beispiel in Jade Jenks, auch wenn zum Beispiel in der Doku von CBS gesagt wurde, ja, sie ist eine super sympathische Angeklagte, das entspricht nicht so wirklich der Wahrnehmung, die ich hatte. Also Jade Jenks ist eine sehr attraktive Frau, was Menschen zum Vorteil, aber auch zum Nachteil werden kann. Und ich fand sie, beziehungsweise ich sage euch einfach das, was zum Beispiel bei Court TV von den Kommentatoren gesagt wurde, dass sie unglaublich unsympathisch ist, dass sie unglaublich unüberzeugend ist. Und ich verstehe das, ich verstehe diese Wahrnehmung tatsächlich. Ich glaube, und es wurde sogar gemutmaßt von Expertinnen, dass es ihr eigener Wunsch war, in den Zeuginnenstand zu treten und dass ihr Verteidiger das wahrscheinlich lieber nicht gehabt hätte, aber dass sie das wahrscheinlich wollte und dass das halt ein riesiger Fehler war. Und ich frage mich, und das ist ein ganz kleiner Nebenaspekt, aber ob das auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass ich glaube, dass sie kosmetische Eingriffe in ihrem Gesicht gemacht hat. Also ich glaube, dass sie Filler, aber zumindest auch Botox hat. Und weißt du, so wenn es bei der Jury darum geht, jetzt zu bewerten, sind das jetzt echte Tränen der Trauer zum Beispiel? Ist sie jetzt überfordert oder sind das jetzt Krokodilstränen? Glaube ich, dass so kleine Sachen wie zum Beispiel, ich kann meine Stirn gar nicht richtig bewegen, mein Gesicht reagiert vielleicht anders, als man das kennt von Menschen, die diese Emotionen zeigen, dass das einer Person auch zum Verhängnis werden kann tatsächlich. Ja. Und dass das vielleicht mit reingespielt hat, dass sie halt eher als vielleicht unsympathisch wahrgenommen wurde oder zumindest als nicht ehrlich. Und ja, ich war wirklich so hin und her gerissen, wobei für mich eine Sache ganz klar außer Frage stand, und da gehe ich auch mit allen Kommentatoren in diesem Fall mit. Meine Zweifel an der Version der Anklage, soweit ich sie habe, haben nichts mit Tom als Opfer und auch nichts mit den Bildern zu tun, beziehungsweise mit diesem Aspekt. Weil da muss ich zu 1000% allen zustimmen, und das ist ein Spruch, der im Laufe dieses Prozesses immer wieder gefallen wurde, dass wenn Jade Jenks Tom vorsätzlich ermordet hat, dass sie sich dann als Anklägerin, Richterin und Henkerin gleichzeitig aufgespielt hat. Das heißt, dass sie sich diese Rolle angemaßt hat und es dann halt ein Fall von Selbstjustiz ist. Und da muss ich angehen, dass wenn die Staatsanwaltschaft Recht hat, dann ist es First-Degree-Murder, weil es ist natürlich nicht zu rechtfertigen. Es ist auch durch diesen Fund der Fotos offensichtlich nicht zu rechtfertigen, eine Person zu ermorden. Dafür gibt es ein Rechtssystem. Dafür muss man dann andere Wege wählen. Dann muss man die Polizei verständigen, wenn man das so gelöst haben möchte, oder man muss sich aus dem Leben dieser Person entfernen, wenn man die Möglichkeit hat. Aber eine Person zu ermorden oder ermorden zu lassen, ist halt keine Option. Das steht halt niemandem zu. Mhm. Deswegen gibt es ein Rechtssystem, auch wenn das Rechtssystem offensichtlich alles andere als perfekt ist, auch wenn da offensichtlich viel falsch läuft. Aber da muss ich einem zustimmen. So diese Anmaßung der Anklägerin, Richterin, Henkerin geht offensichtlich nicht.
Ja.
Aber das sind auch nicht meine Kritikpunkte. Meine Kritikpunkte, beziehungsweise die Fragen, die ich in meinem Kopf hatte, haben auch wirklich gar nicht damit zu tun. So, ich dachte erst, dass das voll der Punkt sein wird, über der für mich der springende Punkt im Fall sein wird und so. Aber irgendwann habe ich gemerkt einfach, dass ich es einfach nicht in dieser Eindeutigkeit sehe. Und dass bei mir vom Bauchgefühl vor dem Hintergrund in dubio pro reo tatsächlich eher sowas wie Manslaughter vielleicht einschlägig wäre, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie hier, finde ich, schon Umstände geschaffen hat, die, gerade wenn sie weiß, welche Gefahren mit solchen Medikamenten auch einhergehen, einfach sehr gefährlich sein können. Wenn ich jetzt aber in dubio pro reo unterstelle, dass sie halt einfach gedacht hat, nee, natürlich will ich nicht, dass mir mein Stiefvater oder mein Vater wegstirbt, weil das für mich sehr nachteilig wäre. Wenn ich ihr das unterstelle, könnte ich ihr gleichzeitig unterstellen, dass ihr diese ganzen Sachen nicht bewusst waren und dass sie nicht bewusst dieses Risiko eingegangen ist. Es kann aber natürlich auch sein, dass sie gleichgültig war, dass sie so war, weißt du was, ist mir jetzt auch egal. Ich glaube, da ist halt vieles möglich.
Ja.
Die Frage, um die es halt vor Gericht geht, was ist halt bewiesen und was können wir wirklich über jeden Zweifel erhaben glauben? Und das fällt mir einfach so schwer. Und deswegen war ich auch so gespannt, was du sagst, weil ich halt wirklich dieser Fall mich, anders als ich am Anfang gedacht habe, sehr, sehr, mit sehr, sehr vielen Fragen zurücklässt. Mhm. Immer noch.
Ich glaube, warum das grundsätzlich mit den Bildern für die Einschätzung am Ende auch für mich nicht wirklich eine Rolle spielt, ist ein bisschen auch die zeitliche Abfolge. Weil ich habe erst so ein bisschen gedacht, oh, wird es jetzt hier so eine, sie findet das raus und spricht ihn sofort an. Er ist schon zu Hause und sofort eskaliert ist. Das wäre für mich zum Beispiel auch noch ein bisschen was anderes gewesen, als jetzt so, wie es tatsächlich abgelaufen ist. Ich dachte nämlich am Anfang, es geht vielleicht erst so ein bisschen in eine Richtung. Gleichzeitig ist das natürlich relevant für den Fall als solches, weil das natürlich schon überhaupt die Nachrichten.
Das Motiv.
Genau, das Motiv, aber auch die Nachrichten wären ja nicht entstanden, hätte sie diese Bilder nie gefunden. Weil dann hätte sie sich ja nicht unsicher gefühlt, wahrscheinlich. Das heißt, es ist schon relevant und ich glaube, dass es auch tatsächlich was sehr, sehr Krasses ist, was man auch gar nicht unbedingt vielleicht runterspielen darf und vielleicht auch nicht komplett vergessen darf, wenn man über den Fall spricht, weil all das, was mir komisch vorkommt, all das, was ich auch irgendwie seltsam empfinde, ganz, ganz ungefiltert, so dass, wieso reagiert sie so, wieso hilft sie nicht noch mehr, warum macht sie nicht noch mehr, warum schreibt sie diese komischen Nachrichten, gehen ja zurück auf diesen Fund. Und dass das so eine krasse Sache ist und so riesig ist und etwas ist, was ich mir wahrscheinlich auch einfach nicht vorstellen kann und das wahrscheinlich alles andere auch irgendwie so ein bisschen im Teil erklärt, dass ich es mir nicht vorstellen kann und deswegen mein Gefühl irgendwie so sagt, so ja, ist das nicht alles ein bisschen komisch? Ja, es ist komisch, weil ich nun mal nicht drinstecke. Gleichzeitig hat es dann aber für die Bewertung für mich auch nicht so eine richtige Rolle gespielt, weil es eben nicht so das, vielleicht auch ein bisschen das Klischee ist von, oh mein Gott, es ist so, sie erwischt ihn so in flagranti dabei, wie er Fotos anguckt und flippt dann aus und dann ist es eher so eine emotionale Überreaktion vielleicht. Das ist es ja hier gar nicht. Und ich glaube, dann ist es, was die Einschätzung angeht, auch eben nicht ganz so relevant. Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass dieser Fall für mich auch nicht super klar ist. Weniger wegen der Emotionalität und was ich nicht nachvollziehen kann, sondern mit dem, was präsentiert wurde und da zu viel Spielraum ist. Weil wenn ich ein Urteil fällen muss, das keinerlei Zweifel zulässt, dann muss ich Dinge sehen, die mich so krass überzeugen, dass ich keinen Zweifel habe.
Und ich muss dir absolut zustimmen. Natürlich ist dieser Fund wichtig, weil es der ausschlaggebende Punkt ist. Der ist überhaupt der Grund, warum es überhaupt diesen Fall gibt, natürlich. Ich meine nur, dass ich am Anfang halt dachte, dass wir über ein ganz anderes Thema reden, was ich dir auch schon erzählt hatte. Nämlich so, müssen wir vielleicht im anderen Kontext drüber reden, was mich im Rahmen des Falls immer wieder vorgebracht wird, nämlich die Möglichkeit einer Jury Nullification, was zutrifft, wenn eine Jury eine Person nicht verurteilt, obwohl sie überzeugt sind, dass die Person die andere Person ermordet hat, zum Beispiel. Weil sie einfach das Gefühl haben, die Person hat das zum Beispiel verdient, also das Opfer. Das war eigentlich so der Punkt, wo ich dachte, dass wir drüber reden. Und noch eine andere Sache, das ist etwas, was Jade am Ende des Prozesses gesagt hat. Und zwar, dass sie jetzt rückblickend erkannt hat, dass sie ab einem jungen Alter halt mehr oder weniger von Tom sehr stark manipuliert wurde, dass da viele Sachen passiert sind, die absolut übergriffig waren, dass da viele Sachen passiert sind, die absolut nicht in Ordnung sind und die sie auch erstmal aufarbeiten müsste und die sie jetzt erst rückblickend erkennt. Und mich hat das so ein bisschen an Grooming erinnert, worüber wir schon geredet haben, weil er ja quasi sie kennt, seit sie 14 ist. Und auch wenn wir an diese Situation erinnern, dass sie mit 18, 19 dann zusammenzieht mit Tom, der Mitte 40 ist, Ende 40, und ihrem kleinen Bruder und da in diese Rolle der Mutter schlüpft. Mhm. Und die nächsten 4 Jahre als junge Frau mit ihrem Stiefpapa und ihrem kleinen Bruder zusammenwohnt. Und dass Tom so eine wichtige Vertrauensperson für sie bleibt. Und ich frage mich, ob da das auch den Bogen schlägt zu dem, was ihre Mutter Jeanette in diesem Gerichtsdokument angibt, dass sie Tom in Anführungsstrichen awkward situation mit Jade gefunden hat. Was ist, wenn da schon Sachen passiert sind, die unangemessen waren, die übergriffig waren und Jade das vielleicht gar nicht bewusst war, das gar nicht so gesehen hat und dass sie halt so ein starkes Vertrauen hat, dass da vielleicht auch viele Grenzen möglicherweise übertreten wurden und dass sie aber erstmal an diesen Punkt kommen musste, das zu erkennen. Und das würde für mich damit zusammenpassen, dass dieser Fund für sie so schrecklich war, aber dass sie trotzdem Tom damit konfrontieren wollte, weil sie trotzdem an ihm als Person erstmal hängt.
Naja, weil sowas ist ja sehr komplex. Ich glaube, es ist sehr einfach, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, er ist ab diesem Moment der Bösewicht und ich will gar nichts mehr mit dir zu tun haben. Das klappt ja nicht, wenn du Jahrzehnte mit einem Menschen ja irgendwie oder lange Zeit mit einem Menschen verbracht hast. Ich glaube, dass vor allem, weil darüber habe ich auch nachgedacht, als du das reine Volumen erwähnt hast von den Fotos und was da alles irgendwie, was sie beschrieben hat, was sie da gefunden hat. Weil das ist ja jetzt nicht, und das ist halt auch der Hintergrund war, das ist auch nochmal was, dass er ja nicht mal irgendwie das ja wirklich im Geheimen dann mehr so richtig gemacht hat und das so, weißt du, so du versteckst das irgendwie auf einer Festplatte und versteckst die Festplatte, sondern nee, es ist halt irgendwie dein Hintergrund oder dein Startbildschirm. Dass ich mir ganz schwierig vorstellen kann, dass das erst dass es keinerlei Einfluss auf sein Verhalten ihr gegenüber hatte, auch früher schon. Und damit meine ich auch die kleinsten Dinge, so wie eben hingucken. Oder keine Ahnung, ich will es jetzt auch nicht unbedingt aussprechen, ehrlich gesagt. Aber weißt du, weil ich finde es immer eine schwierige Vorstellung, dass so etwas existiert, dass vielleicht da das Interesse oder die Anziehung existiert und das wie in so einem Vakuum so ein bisschen, vor allem was das Volumen angeht, halt einfach an dem Material.
Ja, absolut. Und deswegen glaube ich einfach, also zusammenfassend, mein aktueller Stand mit dem, was ich, also ein Appeal steht ja scheinbar noch aus, beziehungsweise wurde eingelegt. Ich persönlich vom Gefühl her glaube nicht, dass der Appeal durchgehen wird. Mhm. Also ich weiß es nicht, worauf sie sich berufen, aber vom Gefühl her habe ich, wenn, kann ich mir irgendwie nicht wirklich, auch gerade wegen dieser Rezeption des Falls, wie es dargestellt wird, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass sich da jetzt groß was ändern würde. Das würde mich auf jeden Fall überraschen. Ich muss aber sagen, dass ich persönlich nicht wirklich diesen First-Degree-Murder, also diese Tötungsabsicht und diesen Plan, der dafür ja auch notwendig ist, sehe. Ja, also auf jeden Fall nicht das, was gesagt wird, nämlich, dass sie konkret diesen Plan hatte, ihn zu töten. Ich finde, dafür gibt es für mich zu wenig, was darauf eindeutig hinweist. Und das ist so die Sache. Und selbst wenn sie ihm Medikamente gegeben hat, frage ich mich halt, ob es halt mit diesem Vorsatz war, ihn zu töten.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man Angst hat vor einer Person, dass man sagt, hey, weißt du was, hier, nimm deine Medikamente und ich kaufe dir sogar deinen Alkohol. Ja, ich weiß nicht. Ich bin so gespannt, was ihr sagt. Mhm. Und was ihr auch denkt.
Ja.
Ja.
Ich auch, auf jeden Fall. Sehr spannend. Und es wird auf jeden Fall einer der Fälle sein, worüber ich, glaube ich, noch lang nachdenke.
Ich auch.
Und damit wir vielleicht aber jetzt ein kleines bisschen gemeinsam aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break!
Yay!
Marieke hat ja schon zu Beginn des Falls angedeutet, worum es in unserer Puppy Break gehen wird. Und zwar um Schmetterlinge. Sie hatte mir vorher schon gesagt, dass es in dem Fall darum geht. Und ich hatte einen ganz komischen Moment, als ich so ein bisschen gegoogelt habe und mir Sachen durchgelesen habe und so weiter, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe schon mal über Schmetterlinge geredet und ich habe alles hinterfragt. Ich habe nicht meine ganze Existenz, aber so meine ganze Erinnerung hinterfragt, weil mir Sachen so bekannt vorkamen und deswegen bin ich nicht sicher, ob ich schon mal über Schmetterlinge geredet habe oder über Motten. Irgendwas auf jeden Fall, was ähnliche Fakten zutage gefördert hat. Und ich dachte deswegen, damit nicht das Risiko besteht, dass ich mich dopple, habe ich nur zwei ganz kurze Fakten und danach eben Tipps, was man so tun kann, um es Schmetterlingen schöner und sicherer zu machen. Und wenn ich an Schmetterlinge denke, dann denke ich immer ganz schnell an meine Kindheit zurück, weil ich immer das Gefühl habe, es gibt wenig Tiere, mit denen man so früh schon eine Verbindung hat wie Schmetterlinge, weil man sofort diesen ganzen Prozess von, oh, die kleine Raupe nimmersatt, zu, oh, der Kokon und oh, ein schöner Schmetterling. So, ich glaube, das ist wahrscheinlich eine der so mit frühesten Erinnerungen, was so die Tierwelt angeht, die ich so habe. Und das natürlich unfassbar faszinierend ist, dass das so passiert. Und dass es ja auch dann super viele unterschiedliche Schmetterlingsarten gibt, die alle ganz unterschiedlich aussehen und klein und groß sind. Der größte Schmetterling zum Beispiel ist der Atlasspinner und der hat eine Spannweite von bis zu 30 Zentimetern. Und das ist ganz schön viel. Was aber nicht so viel ist, ist tatsächlich die Lebenserwartung des Atlasspinners, denn der wird nur etwa 10 Tage alt. Und das ist tatsächlich relativ wenig, denn die meisten Schmetterlinge leben zwischen mehreren Wochen bis zu mehreren Monaten. Und es wird immer dann kritisch, wenn eben es kälter wird und wenn einfach die Temperaturen runtergehen, weil dann schaffen es eben ganz, ganz viele Schmetterlinge gar nicht erst durch den Winter. Und da kommen wir eigentlich auch schon direkt zu den Tipps, was man machen kann. Denn es gibt durchaus Schmetterlingsarten, die auch kältere Temperaturen aushalten könnten, wenn sie einen sicheren Schutzraum haben. Und dafür ist einer der Tipps zum Beispiel, dass wenn dann im Herbst die Blätter von den Bäumen fallen, dass man nicht alle Blätter wegmacht, sondern dass man vielleicht so kleine Häufchen einrichtet, klingt jetzt dramatisch, aber übrig lässt, weil das ein super guter Rückzugsort für tatsächlich Schmetterlinge selbst sein kann oder eben ein Rückzugsort, um sich dort dann zu verpuppen und vielleicht dann eben noch zu überleben. Da denken wir natürlich direkt eher an den Herbst. Aber wenn das Wetter schön ist, wie bei uns es ja jetzt aktuell ist im Frühling und dann im Sommer, dann kann man tatsächlich auch sehr, sehr, sehr viel tun, um es Schmetterlingen schöner zu machen. Denn Schmetterlinge brauchen natürlich auch was zu essen. Und deswegen empfiehlt man, gerade wenn man vielleicht einen schönen Garten hat, in dem es viel Rasen gibt, vielleicht eine kleine Fläche von dem Rasen eher in so ein schönes Sammlung von Wildblumen zu verändern und die vielleicht stehen zu lassen und vor allem auch viele heimische Wildblumen zu pflanzen, denn die schmecken sehr vielen Schmetterlingsarten. Kommt auch immer ein bisschen auf die Art an, was man so pflanzen kann. Da könnt ihr euch auf jeden Fall informieren. Ich habe jetzt so ein paar Sachen gelesen wie Tüpfel-Johanniskraut, wilder Majoran und generell eben Wildblumen sind da auf jeden Fall super interessant. Ihr könnt auch andere Blumen pflanzen. Es geht ja viel um den Nektar, den die Schmetterlinge essen. Hauptsache, diese Blumen sind halt geöffnet. Und da ist es halt den Schmetterlingen möglich, halt an den Nektar ranzukommen. Es gibt übrigens auch einen künstlichen Schmetterlingscocktail, den ihr anmischen könnt, falls ihr vielleicht keine Blümchen gerade da habt. Der besteht aus Zuckerwasser, Fruchtsaft oder auch reifen Früchten. Also alles, was schön süß ist, ist auf jeden Fall auch tolles Futter für Schmetterlinge. Aber es geht natürlich nicht nur um Schmetterlinge, sondern auch um die Raupen, also das erste Stadium, beziehungsweise eigentlich ist das erste Stadium ja das Ei, aber dann das zweite Stadium, die Raupe, die muss nämlich auch was essen und die interessieren Blumen und Nektar noch nicht, sondern die ist vielmehr interessiert eben an den grünen Pflanzen und deswegen ist es auch wichtig, eben an das Raupenfutter zu denken, wenn man vielleicht seinen Garten neu gestalten möchte, beziehungsweise schöner für Raupen und Schmetterlinge zu machen. Hier habe ich so Sachen gelesen, wie dass Petersilie interessant ist, wilde Möhren können spannend sein für Raupen. Generell auch hier gilt es einfach, Dinge stehen zu lassen. Lasst ruhig mal Unkraut stehen, Brennnesseln sind ganz toll und so habt ihr dann vielleicht auch richtig schön viel Futter und Rückzugsorte für Schmetterlinge und Raupen und so können wir es allen ein bisschen schöner machen, denn dann leben sie vielleicht länger, aber vor allem viele Arten sind ja auch vom Aussterben bedroht. So können wir vielleicht noch helfen, dass das nicht passiert und dass wir weiterhin ganz viele tolle Schmetterlinge haben im Sommer, Frühling und vielleicht auch später.
Ja, das wünsche ich mir auch total, weil ich weiß nicht, irgendwie, ich denke zum Beispiel so an Zitronenfalter. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie in der Kindheit voll das große Ding war und dass irgendwie wie bei allen Insekten eigentlich immer weniger geworden sind.
Apropos Zitronenfalter, weil das war nämlich ein Fakt, den ich noch rausgesucht habe. Die sind nämlich richtige Überlebenskünstler, denn die gehören zu den Schmetterlingsarten, die so eine Art Frostschutzmittel im Blut haben. Und deswegen können die sogar bis zu minus 20 Grad überstehen, wenn sie halt einen schönen Rückzugsort haben. Also die sind ja sogar noch gemacht dafür, lange zu leben. Aber es ist halt schwierig, wenn man halt irgendwie nur so schön Rasen hat. So alles so tippitoppi, wunderschöner.
Ja.
Und damit kommen wir zur nächsten Rubrik in unserem Podcast. Und zwar gibt es ja hier dann immer die Empfehlungen der Woche. Und es ist die letzte Folge im Monat. Die ist ja dann immer noch ein ganz kleines bisschen besonders, denn da reden wir über die Dinge, die wir für unsere Lese-Challenge konsumiert haben. Und unsere Lese-Challenge läuft das ganze Jahr über. Wir haben jeden Monat ein Oberthema, das ganz flexibel auszulegen ist. Und das Oberthema im April war True Crime, also genau unser Ding hier für den Podcast. Und vielleicht können wir kurz über deins reden, weil darüber haben wir ja schon im Podcast gesprochen. Du hast es ja nochmal empfohlen. Also was hast du für unsere Lese-Challenge? Ich sag konsumiert. Dann passt es besser.
Ich habe da neulich schon drüber geredet. Und zwar habe ich NDA, den Podcast also von Maike Backhaus und Nora Gantenbrink und ihrem ganzen Team gehört. Also die Akte Kascha Lehnhardt. Ich fand das ja sehr, sehr gut und vor allem auch sehr eindrucksvoll. Also mir hat es irgendwie voll viele Sachen dazu aufgezeigt und klar gemacht, die mich auch total irgendwie überrascht hatten. Ich hatte das ja damals nicht so krass verfolgt. Ich weiß, dass du, glaube ich, ein bisschen andere, also du hast es auch mittlerweile gehört, aber ein bisschen anderes Gefühl, glaube ich, dazu, ne?
Ja, genau. Also ich hatte den Podcast dann nämlich jetzt auch mittlerweile gehört und ich habe den auch eigentlich so an zwei Tagen, glaube ich, durchgebinged. Und ich hatte den Fall damals schon verfolgt und jetzt kann ich es auch besser einsortieren. Als ich darüber das erste Mal geredet habe, war ich nicht mehr so sicher, weil ich hatte damals ganz viel mitbekommen, was bei Instagram passiert ist. Da wurden ja ganz viele private Screenshots geteilt und da war dann große Aufruhr und ganz viel Blick auf Kascha und das war alles ganz schlimm und ich habe das so ganz krass wahrgenommen. Trotzdem habe ich auch viel im Podcast noch gehört, was ich nicht kannte und ich muss persönlich sagen, dass für mich auch zum Beispiel die Sprachnachrichten eigentlich diesen Podcast komplett ausgemacht haben, weil man wirklich so das Gefühl hatte, man hört nochmal von ihr und man hört, wie sie spricht und hat so einen ganz anderen Zugang auch zu ihr, als es wahrscheinlich jemals bei Social Media auch irgendwie der Fall sein könnte. Und das war für mich etwas, was super beeindruckend war und so sehr viel noch irgendwie bei mir noch bewegt hat und ja, man sich ihr, glaube ich, ein bisschen näher gefühlt hat. Gleichzeitig muss ich persönlich sagen, ich finde, und Marike und ich haben schon sehr ausführlich über den Podcast gesprochen, ich finde, der hätte ruhig auch noch ein bisschen länger sein können. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da vielleicht den Hot Take dieser Folge äußere, aber ich finde, da hätte man auch eine 8-teilige Podcast draus machen können und dann noch manche Themen vielleicht noch tiefer besprechen können, noch vielleicht auch so ein bisschen fast Exkurse machen können zu gewissen Themen, die man dann richtig beleuchtet, so ergänzend zu dem, was passiert ist, weil ich einfach manchmal das Gefühl hatte, oh, das sind voll die spannenden Themen, die jetzt gerade so angeschnitten wurden und dann ist schon wieder vorbei. Und dann geht es um das Nächste. Und manche Sachen vielleicht noch tiefer gehend irgendwie hätten beleuchtet werden können. Das war so das Einzige, was ich so am Ende hatte. Ich hatte auch ein bisschen das Problem mit dem Sprechtempo der beiden Sprecherinnen, die das ja wirklich so toll recherchiert haben. Aber das lässt sich ja einfach lösen, indem man nämlich die Geschwindigkeit anpasst. Das habe ich gemacht und alles war tippitoppi. Aber so, das waren die einzigen so Kritikpunkte, die, glaube ich, ich so hatte.
Wobei ich finde ja auch die Tatsache zu sagen, hey, mir, also ich hätte gerne noch mehr gehabt, ist eigentlich immer auch ein Kompliment.
Ja, stimmt.
Auf gewisse Art und Weise, also empfinde ich oft so. Mir geht es genauso. Ich bin reingegangen und dachte halt, dass es ein 8-Teiler ist und hat das, glaube ich, sogar einem Kollegen von uns geschrieben. Meinte so, ja, 8 Teile ist ja jetzt schon ganz schön lang. Also im positiven Sinne, so hey, viele werden sich das vielleicht halt ausführlich und war dann halt überrascht, dass es nicht 8 Teile waren. Aber ich sehe es genauso. Ich hätte mir, also ich fand es so interessant und ich fand das Thema auch so wichtig, dass ich mir auch total mehr gewünscht hätte. Also ich hätte noch locker 3-4 Folgen hören können. Und genauso wie du gesagt hast, ich glaube, Exkurse wären auch nochmal total spannend gewesen. Gleichzeitig, wir haben ja schon länger drüber geredet, glaube ich, dass dem Podcast hier wahrscheinlich auch rechtlich gewisse Grenzen gesetzt wurden. Was Grenzen, die zum Beispiel eine Einordnung und eine Bewertung schwerer machen, wo bestimmte Themen halt, also es ist halt anders, wir reden ja über internationale Fälle, die auch oft sehr stark schon, wo viel drüber berichtet wird. Wenn man natürlich über so einen Fall aus Deutschland berichtet und man sieht es ja zum Beispiel mit diesen Hinweisen immer, was die Seite Boateng da zum Beispiel zu sagt, beziehungsweise Jerome Boateng spezifisch, beziehungsweise seine Anwältin, dass diese rechtlichen Bedenken, glaube ich, ein richtiger, sehr viel damit reinspielen. Aber mir geht es genauso. Also ich hätte locker noch mehr dazu mir anhören können.
Ja, 100 pro. Das sehe ich auch voll und ganz. Und ich bin mir auch, ehrlich gesagt, zu 100% sicher, dass das auch der Grund ist, warum man vielleicht da auch gewissen Teilen gar nicht noch mehr erzählt hat, weil man sich einfach absichern muss. Aber das scheint ja zumindest Potenzial zu haben, auch über mehrere Staffeln zu gehen, das Projekt. Und vielleicht, je nach anderem Fall, bietet sich ja dann auch vielleicht manchmal noch mehr an, vielleicht noch über andere Themen zu sprechen. So habe ich das jetzt zumindest wahrgenommen, als ob das jetzt was sein könnte, was vielleicht mit anderen Fällen noch fortgeführt wird. Ich fände es total cool.
Ich auch.
Und kann mir dann vorstellen, dass
vielleicht... Wünsche ich mir.
Ja, genau, unser kleiner Wunsch.
Mein kleiner Wunsch.
Und dass dann vielleicht, dann hat man ja vielleicht auch nochmal mehr Möglichkeiten vielleicht für Exkurse oder noch andere Sachen zu beleuchten, die vielleicht in einem anderen Fall auch noch relevanter sind. Aber genau.
Aber weißt du, was ich auch, weißt du, was man da, glaube ich, auch merkt?
Ja.
Und das kriegt ihr gar nicht so oft mit, wie viele Exkurse wir beim Recherchieren zum Beispiel machen.
Stimmt.
Also ganz oft, selbst... machen wir Exkurse zu Themen, die wir dann zum Beispiel im Nachhinein entweder aus dem Fall raus editieren, vorm Aufnehmen, manchmal aber auch beim Aufnehmen oder nach dem Aufnehmen noch.
Ja.
Weil wir oft so viele Nebenpunkte dann so interessant finden, es können so random Sachen sein, dass wir uns dann immer den Exkurs, also so zum Beispiel in der Folge jetzt hatten wir so einen kleinen Solpidem-Exkurs. Ich hätte auch einfach sagen können, es ist ein Schlafmittel-Überdosis, fertig. Aber ich wollte dann ganz genau wissen, so okay, was ist das? Und mir ist dann halt bei der Recherche des Medikaments aufgefallen, hey, warte mal, Tom fällt total krass in die Risikogruppe für eine Solpidem-Überdosis. Mhm. Aufgrund von mehreren Punkten. Alter, Leber, Schädigung oder Störung, Substanzmissbrauch, Alkoholmissbrauch etc., Kombination mit anderen Sachen, das heißt 4 Risikofaktoren für eine Solpidem-Überdosis. Mhm. So, aber und deswegen glaube ich, dass weil wir das halt so immer machen, sind wir das gewöhnt, wenn wir bei True Crime irgendwas spannend finden, dann machen wir einfach einen Exkurs, weil wir das halt einfach beruflich machen sofort.
Ja, voll.
Und ich glaube, dass man das dann, wenn man Sachen dann hört, dann direkt denkt, oh, jetzt möchte ich das aber noch genauer wissen. Weil man es gewöhnt ist, dass man das, wenn man das halt hört, dann sofort auch recherchiert.
Ja.
Weißt du, wenn du so, ich glaube, das spielt da so ein bisschen mit rein.
Ja, und das ist natürlich auch eine sehr persönliche Präferenz. Ich kann mir auch wahnsinnig gut vorstellen, dass Leute das nicht interessiert. Also, dass es Leute gibt, die das auch reicht, wenn man sagt irgendwie so, das macht das und das, Punkt. Und ich glaube, dass man da ja auch immer eine Balance finden muss, weil ich werde ja jetzt, also wir machen es ja so wie, auch wie wir es interessant finden, gleichzeitig aber runtergedriftet, dass wir das Gefühl haben, okay, das ist jetzt nicht unser Exkurs, den wir vielleicht für uns auch machen. Ich glaube, da haben wir auch ein bisschen andere, nicht nur Anspruch, aber anderes Interesse so an Sachen, dass man sich dann manchmal vielleicht ein bisschen verrennt auch. Deswegen kann ich mir sogar vorstellen, dass manche Leute gar nicht noch mehr Infos in dem Podcast hätten haben wollen, sondern nur an der Geschichte interessiert waren. Und für die ist das dann wahrscheinlich perfekt, so wie es war. Deswegen ist das ja eine wahnsinnig, nicht mal Kritik kann es ja gar nicht sein, sondern es ist eine subjektive Meinung meinerseits, was ich mir vielleicht gewünscht hätte.
Finde ich total.
Und damit kommen wir zu meinem Buch, das ich gelesen habe. Ich habe True Crime Story von Joseph Knox gelesen. Das ist ein Buch, das ich ganz lange schon irgendwie auf dem Schirm hatte, weil das manchmal empfohlen wird, so von manchen Leuten, die ich auf YouTube verfolge. Und es hatte halt so Schlagworte, die total nach einem Buch klingen, was ich spannend finde. Also es ist so Krimi, Mystery, Thriller, die Kategorie. Dann ist es halt ein Fall, der sich so ein bisschen anfühlt wie eben True Crime. Und es ist Mixed Media. Und Mixed Media, also so Bücher, in denen eben unterschiedliche Medien benutzt werden. Da gibt es halt zum Beispiel Interviewausschnitte, Fotos, Zeitungsausschnitte. Solche Bücher liebe ich total. Ich finde das total cool und ich lese das wahnsinnig gerne. Deswegen hatte ich dieses Buch schon so auf dem Schirm. Und jetzt hat sich es natürlich angeboten, weil True Crime Story, True Crime im Titel, war relativ einfach. Und ich sag euch erstmal, worum es in dem Buch geht, ganz kurz. Es geht um die 19-jährige Zoe Nolan, die nach einer Party eines Tages verschwindet und was genau passiert ist und ob sie lebt, ob sie nicht lebt, ist ein ungelöster True-Crime-Fall in diesem Buch, das man liest. Und die ganze Geschichte wird erzählt aus dem Blickwinkel zweier Autoren beziehungsweise eines Autors und einer Autorin, die sich diesem Fall mal angenommen haben. Und die Autorin wollte nämlich ein Buch dazu schreiben und hat ganz, ganz viele Interviews geführt mit Zoes Familie, Freunden und Freundinnen, um rauszufinden, was mit Zoe passiert ist. Und hat da natürlich auch einige Geheimnisse rund um Zoe, aber auch um ihre ganze Freundesgruppe herausgefunden. Und man liest das Buch eben, beziehungsweise das Buch besteht aus diesen Interviews und dann eben ab und zu noch einem E-Mail-Verlauf und manchmal noch anderen Snippets so aus Zeitungen, aber ganz, ganz viel, ich würde sagen, vielleicht 80% des Buches ist Interview-Stil zwischen all den Menschen, die Zoe kannten. Und es ist super interessant geschrieben, weil es eben um die eine Autorin geht, die dieses Buch schreiben will und die mit einem Autor kommuniziert und sich austauscht. Und dieser Autor ist Joseph Knox. Also fiktiv Joseph Knox. Es war für mich am Anfang ein bisschen schwierig, das einzusortieren, muss ich sagen, weil Joseph Knox ja auch der Autor des Buches ist, das ich in Händen halte. Und auf einmal ist er in dem Buch auch als Autor. Aber das ist ja fiktiv. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Aber ich fand es total cool. Ich fand es ein total einzigartiges Konzept. Und die Geschichte war spannend. Ich fand es sehr gut so ausgedacht und hatte so eine sehr gute Stimmung, Atmosphäre, Twists, alles war da und deswegen für mich eine absolute Empfehlung. Und ich kann mir vorstellen, wenn ihr grundsätzlich Interesse und Spaß an so einem Format habt von Buch, dann wird euch das auch auf jeden Fall gefallen, weil es nicht so ganz klassisch erzählt ist und immer irgendwas passiert und es viel auch um so Drama und so geht und hat mich wirklich gut unterhalten. Deswegen, ja. War ein kleiner Glücksgriff auf jeden Fall wieder diesen Monat. Ich hatte bislang echt Glück, muss ich sagen. So, es war noch gar kein ganz Reinfall dabei. Tu.
Ja. Ja, ich liebe die Lese-Challenge auch, weil es einen irgendwie nochmal so ganz andere Impulse gibt. Und ich muss dazu sagen, ich liebe es auch total, eure Beiträge da zu sehen. Jedes Mal, jedes Mal, wenn irgendwer von euch eine Story postet und sagt, das ist mein Beitrag, bin ich so, oh geil. Ich weiß nicht, es macht mich, also wir lieben es ja sowieso, eure Storys zu sehen und zum Beispiel auch Memes, da sind wir auch riesige Fans von. Und irgendwie macht mich das einfach so happy, so dieses, diese Bücher zu sehen und zu wissen, ah ja, krass, wir sind jetzt alle gerade bei dieser Lese-Challenge irgendwie und ja.
Ja, sehe ich genauso. Und bei mir ist es auch total spannend zu beobachten an mir selbst irgendwie, dass ich auch jeden Monat anders da rangehe. So, ich weiß noch am Anfang, so du hattest, glaube ich, gesagt, so, oh, dann kannst du neue Bücher kaufen, so als auch kleine Excuse vielleicht. Und bei mir ist es total die Mischung aus, oh, ich gucke jetzt, was ich im Bücherregal habe und oh, das ist jetzt so der kleine Kick in den Po, dieses Buch wolltest du super lange lesen, jetzt kaufst du mal, so jetzt passt es ja. So bei mir ist es irgendwie jeden Monat ganz neu, was ich machen möchte, wie ich mich vielleicht angesprochen fühle von etwas. Und wir haben jetzt im Mai das Thema Farben. Da machen wir auch noch einen Post zu die Woche, dass ihr uns wieder schreiben könnt, was ihr hört. Und ich habe schon direkt überlegt, welches Buch es bei mir wird. Und diesmal wird es auf jeden Fall eins sein, was lange schon in meinem Bücherregal ist. Und das ist jetzt der Moment. Jetzt werde ich es lesen. Und alleine darüber bin ich schon super dankbar, dass es diese Lese-Challenge gibt. Weil endlich gucke ich in mein Bücherregal auch mal mehr.
Und sind wir ehrlich, irgendwie das Thema Farben eröffnet alles. Alles, so viel.
Ja.
Ja, sehr gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt.
Und an dieser Stelle würden wir jetzt ja eigentlich unsere Hot Takes haben. Beziehungsweise in letzter Zeit hatten wir ja selten Hot Takes. Ja. Aber wir hätten eigentlich einen super Hot Take. Der ist nämlich von Amanda. Mhm. Und sie hat das Thema privat zwischen uns vor einiger Zeit mal angesprochen. Und ich war so, boah, das ist so ein gutes Thema. Und wollten da eigentlich heute drüber reden. Aber ich glaube, wir haben schon recht lange über den Podcast geredet. Und gesundheitlich bin ich noch nicht ganz so fit, wie man vielleicht beim Fall auch gemerkt hat. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt einen Cut. Aber wir haben für die nächsten beiden Folgen, wie ich finde, super spannende Hot-Take-Themen und werden mindestens eins davon vorher auch mal mit euch bei Instagram besprechen, würde ich sagen, dass wir da einen Post zu machen, weil wir eure Gedanken dazu hören wollen.
Genau. Dann folgt uns doch gerne bei Instagram, wenn ihr das nicht eh schon tut. Und folgt uns bei TikTok, wenn ihr möchtet. Ganz frisch, um Gottes Willen, es fühlt sich gerade krass an. Und danke, wenn ihr das auch schon gemacht habt und so. Es freut uns wirklich unglaublich. Ich glaube, was wir lange Zeit auch nicht mehr gesagt haben, was uns über uns auch freut, wenn ihr Bewertungen schreiben möchtet, würdet uns das auch total freuen. Das sind alles Sachen, die uns immer total begeistern und unglaublich dankbar machen für all euren tollen Support. Und wir dachten, wir sprechen es nochmal vielleicht kurz an. Am Ende habe ich es nochmal reingeworfen. Und damit beenden wir jetzt aber die Folge, weil es ist ja auch Montag, also Release-Montag. Und Marike hat schon ein bisschen was zu schneiden. Wir gucken nicht auf die Uhrzeit. Wir beenden die Folge.
Mehr als 2 Stunden.
Egal. Ja. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Und wir hoffen auch, dass ihr uns dann beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda.
Ich bin Marike.
Und das war Puppies in Crime.
Tschüss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.